Einer neuen Folge, die Zentrale, dem Drei-Fragezeichen-Podcast. Heute eine Traumbesetzung mit
Thomas Freitag
und bei mir Oliver Hecke. Sehr schön.
Schönen guten Abend.
Oder schönen guten Morgen, schönen guten Tag, gute Nacht, wann immer ihr das hört, für Drei-Fragezeichen und vor allem für uns ist immer Zeit. Ich würde jetzt gern so ein Loblied über uns anstimmen, aber ich glaube, das wäre zu angeberisch und das mögen die Leute nicht.
Schönen guten Abend.
Wir haben uns hier heute wieder versammelt, um eine Drei-Fragezeichen-Folge zu besprechen. Das Witzige ist, wenn Benjamin hier ist, wir brauchen, wenn schon die Aufnahme ist, immer ewig, bis wir mit der Folge anfangen. Und bei dir ist immer so, ja, dann fangen wir mal an.
Naja, deswegen sind wir ja hier. Was soll der Quatsch?
Ja, okay, du willst auch nach Hause.
Ich bin ja auch schon seit einer Dreiviertelstunde ungefähr hier und wir haben, glaube ich, alles andere haben wir schon weggeputzt. Ich war wahrscheinlich, wenn Benjamin kommt, startet wahrscheinlich gleich das Mikrofon. Und dann fangt ihr an zu labern. Und
nee, es ist eigentlich so wie bei uns gerade eben, das schöne Vorgespräch.
Das aber Arbeiten ist mit mir halt sehr effizient.
Das stimmt allerdings.
Danke.
Du kommst immer auf den Punkt.
Ja.
Du stellst nicht so eine provozierenden Mistfragen.
Richtig.
Und das finde ich eigentlich sehr angenehm.
Außerdem haben wir heute eine Folge zu besprechen, die 77 Minuten lang ist.
Oh ja.
Das heißt, wir haben nicht so viel Zeit für alles andere Geplänkel und so.
Na gut, die Folge geht zwar 77 Minuten, aber wie wir schon im Vorgespräch festgestellt haben, könnte man sie eigentlich in 3-4 Sätzen zusammenfassen.
Da ich hätte ich im Nachhinein auch gedacht, aber da ich ja live mitgeschrieben habe und die Folge, wie die letzte Folge auch, zum ersten Mal gehört habe, bin ich auf fast 7 Seiten gekommen. Ja, du hast aber recht, man hätte es dann durchaus runterbrechen können auf eine Viertelseite.
Aber die Leute mögen das ja.
Ja, ja, wir werden auch, also ich habe die Seiten hoffentlich nicht umsonst geschrieben, wir werden uns wirklich im Detail mit dieser Folge befassen.
Wir werden das hier vertiefen. Wir haben uns heute eine Folge vorgenommen, die vor gar nicht allzu langer Zeit erschienen ist. Und zwar handelt es sich dabei um die drei Fragezeichen und die Zeitreisende. Es handelt sich dabei um das Buch Nummer 196, erschienen im September 2017. Das Hörspiel dazu trägt die Nummer 194 und ist am 20.07.2018 erschienen. Und der Autor ist André Minninger. Und wie wir vielleicht schon das ein oder andere Mal erwähnt haben, ist André Minninger gleichzeitig auch Skriptautor im Europa-Tonstudio, neben der Regisseurin Heike-Line Körting. André Minninger wurde 1965 geboren und schloss ein Handelsstudium ab. Und direkt danach wurde er im Jahr 1983 Tontechniker bei Heike-Line Körting im Europa-Tonstudio. Und seine erste Folge, bei der er aktiv mitarbeitete, war Die bedrohte Ranch. Ich glaube, da spricht er auch irgendwo im Hintergrund einer kleinen Nebenrolle. Wahrscheinlich irgendein Passant,
der was Soldaten zu oder irgendwas.
Nee, bestimmt. Ein Soldat ist er nicht, keine Ahnung. Ich weiß aber, dass er definitiv in Folge 34, der Rote Pirat, ist er einer, der in der Menschenmenge irgendwie ruft, Hilfe, die Polizei kommt oder so.
Auf jeden Fall ist Die bedrohte Ranch eine der besseren Folgen, auf jeden Fall. Eine sehr gute Folge.
Aber das lag ja nicht an ihm. Also der damalige Hörspielskriptschreiber war ja noch H.G. Francis. Auf den kommen wir auch irgendwann nochmal zu sprechen. Auf jeden Fall sprach er immer kleine Nebenrollen ab da und auch in vielen anderen Europa-Serien, zum Beispiel TKKG, Funkfüchse, Asterix und so weiter, was es halt damals also auf dem Markt gab. Und ab 1995 wurde er dann der Nachfolger von dem schon angesprochenen H.G. Francis, der bis dahin der Hauptverantwortliche für die Umsetzung der Skripte war. Und ab da hat er das übernommen und sein erstes Hörspielskript war Folge 61, Die Rache des Tigers. Übrigens eine meiner Lieblingsfolgen.
Oh, die kenne ich zum Beispiel nicht.
Ich glaube, die kommt gar nicht so gut an bei der Mehrheit. Aber darum geht es ja nicht. Es geht um die Zeitreisende. Und um André Minninger. Denn 1996 fragte der Kosmos Verlag, der die drei Fragezeichenbücher veröffentlicht, ihn direkt an, ob er sich nicht vorstellen könnte, Bücher zu der Serie beizutragen, was er ab da gemacht hat. Und hier ist ja eine weit verbreitete These der Fans. Wenn man so seine Bücher liest, hat man das Gefühl, das ist eigentlich schon das Hörspielskript, was er ausarbeitet. Und dass das einfach nur so mit ein paar Nebensätzen für ein Buch aufgefüllt wird.
Na gut, was auch nachvollziehbar ist, weil bis dahin hat er halt Hörspielskripte geschrieben und ich glaube, da kommt man schwer raus, wenn man jetzt auf einmal ein Buch schreiben soll, schreibt man eigentlich ein, ja, wie du gerade gesagt hast, ein Hörspielskript mit ein paar Nebensätzen.
Ja, aber auch wenn das Bücher für Kinder sind, für 8- bis 12-Jährige, kannst du ja trotzdem immer noch einen gewissen Anspruch haben. Und bei ihm liest sich das wirklich sehr, also ich fand zum Beispiel das besagte Hörspiel, was wir heute besprechen, habe ich ja das Buch gelesen und anspruchsvoll ist anders, also das liest sich ganz schnell runter.
Also du hast, wenn ich dich mal zitieren darf, du hast gesagt, das Buch ist eine Frechheit.
Das habe ich gesagt, bevor das Mikrofon an war.
Ach so.
Darauf werde ich ja noch im Laufe der Zeit zu sprechen kommen.
Ich bin sehr gespannt.
Sein erstes Buch war übrigens Stimmen aus dem Nichts, was er zu der Serie beigetragen hat, was auch in meinen Augen sein bestes Werk ist. Also das Hörspiel gefällt mir auch sehr, sehr gut. Danach hat er kontinuierlich abgebaut. Er hat auch von 2002 bis 2012 eine Pause gemacht und keine Bücher geschrieben, weil sein letztes Buch zu dem Zeitpunkt Der Mann ohne Kopf war. Und das hat wohl sehr viel Kritik eingesteckt und ist auch wirklich eine sehr schlechte Geschichte.
Wie lange hat er eine Pause gemacht?
10 Jahre.
Ich stelle mir gerade so vor, er legt so seinen Stift hin und lehnt sich zurück. 10 Jahre lang.
Ging ja nicht, weil er ja trotzdem weiterhin bei Europa gearbeitet hat.
Er und muss ja auch mal auf Toilette. Hat.
Ich glaube, erst 2012 hat er dann seine Rückkehr beim Kosmos Verlag mit der Weihnachts-Sonderfolge Der 5. Advent gefeiert. Hat da noch zwei Kurzgeschichten für zwei Kurzgeschichtenbände beigetragen. Und ist jetzt, glaube ich, seit 2015 wieder dabei, dass er so einmal jährlich ein Buch dazu beiträgt. Insgesamt hat er 12 reguläre Folgen nämlich geschrieben. Wo wollen wir anfangen?
Na, fangen wir mit dem Klappentext an. Die Zeitreisende. Was hat es mit dem geheimen Zeitreise-Experiment von Quentin Kurtz auf sich? Weshalb wurden er und seine Tochter Aurora vom CIA gesucht? Und wohin verschwanden beide vor mehr als 30 Jahren spurlos? Als die drei Fragezeichen sich dieses mysteriösen Falles annehmen, scheinen die Gesetze der Logik außer Kraft zu treten. Denn plötzlich steht die verschollene Aurora lebhaftig vor ihnen, ohne auch nur einen Tag gealtert zu sein. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich den Titel Die Zeitreisende und mir diesen Klappentext durchlese, kriege ich richtig Bock auf diese Folge.
Das ist Bombe, oder?
Also wirklich, also das ist ein guter Aufhänger für diese Folge. Ich habe dir, glaube ich, auch, wo du mir gesagt hast, welche Folge wir heute besprochen haben, gesagt, oh, das klingt interessant. Hab ich dir, glaube ich, und da hast du genauso gelächelt, wie du jetzt lächelst. Wollen wir gleich in die erste Szene einsteigen, weil die ist auch grandios.
Ich möchte eine Sache dazu sagen. Ich habe ja schon mit 13, 14, 15 viele drei Fragezeichen Bücher gelesen und die Hörspiele verfolgt. Und ich hatte ja dann irgendwann, wo ich 16 wurde, habe ich ja ein bisschen die Serie aus den Augen verloren. Ich glaube, mit Anfang 20 dann wieder angefangen, auch die mir alle Hörspiele wieder nachzukaufen, die in der Zeit erschienen sind, die ich verpasst habe. Und irgendwann habe ich dann auch wieder angefangen, die Bücher zu lesen. Und hatte dann nochmal so eine Hochphase zwischen 2008 bis 2011. Und dann war irgendwie mein Interesse weg für eine Zeit lang. 2017, nach 6 Jahren, war das erste Buch, was ich mir zugelegt habe, um mal wieder ein Drei-Fragezeichen-Buch zu lesen.
Kein guter neuer Einstand.
Ich kenne ja André Meninger. Ich bin
du
ja
warst ein bisschen, auf die Schlimmste vorbereitet.
Ich bin ja mit seiner Vita vertraut. Auch ich weiß ja, wie er so teilweise Hörspielskripte umsetzt, wie viel er aus den anderen Büchern rauskürzt, um gutes Hörspiel zu zaubern. Leider hat er aber auch den Ruf, dass er gute, interessante Szenen wegschneidet, aber die ganzen Stellen, die verlabert sind, die lassen sie gerne drin und die zelebrieren sie dann auch. Also auch könnte man so ein bisschen Faulheit ihm vorwerfen, keine Ahnung. Aber ich hatte noch nie ein Buch von ihm gelesen. Und dann dachte ich, okay, Klappentext klingt gut, probierst du mal aus. Und was dann geschah, hört ihr jetzt.
Ja, man stürzt auch gleich in der ersten Szene stürzt man gleich rein ins Geschehen.
Wir sind in einem Theater.
Wollte ich auch gerade, weil man merkt es nicht sofort, aber nach den ersten Worten merkt man dieses Overacting ein bisschen raus und denkt so, okay, entweder gucken die Fernsehen oder sind im Theater. Also das habe ich dann auch relativ schnell, ich habe auch während ich das gehört habe, hier echt Fragezeichen hintergeschrieben, weil ich dann dachte, hä, dein süffisantes Grinsen kannst du gleich mal abstellen.
Jedenfalls befinden sich Detektive in einem Theater. Das ist sogar eine Premiere. Ich will jetzt gar nicht so auf den Inhalt von dem Theaterstück selber.
Ganz kurz, eine Sache muss ich leider erwähnen.
Das können wir gleich machen, aber ich finde, das Theaterstück selber spielt ja keine große Rolle so vom Inhalt her. Das wird im Buch natürlich wieder ein bisschen weiter ausgeschmückt. Ein Fun Fact, das erste Kapitel im Buch heißt Insektenstachel und ist quasi das ganze Ende vom Theaterstück. Insektenstachel wiederum ist Folge 97. Auch ein Buch und Hörspiel, das nach einer Vorlage von André Meninger gemacht wurde und ist quasi eine indirekte Fortsetzung von unserem Ameisenmensch.
Oh, dann ist es ja auch eine sehr hörenswerte Folge, nehme ich an, oder?
Jetzt müsstest du fragen, warum heißt denn eigentlich das erste Kapitel im Buch Insektenstachel?
Warum heißt denn eigentlich das erste Kapitel im Buch Insektenstachel?
Weil bei diesem Theaterstück jetzt eine weibliche Inspektorin auf der Bühne steht und einen Mord aufklärt. Und im Buch wird es ein bisschen weiter ausgeschmückt, dass irgendwie glaube ich, getan wird, dass eine Wespe oder eine Biene jemanden gestochen hat und der ist gestorben. Und sie löst es aber auf. Nein, der Tod kam nicht durch den Insektenstich, sondern sie waren es. So diese typische Kriminalfallauflösung, wo ganz viele Leute sich in einem Raum befinden.
Und was ja auch bei den drei Fragezeichen tatsächlich öfters der Fall ist. Also richtig. Auch da wird es ja so zelebriert. Und als Finale dieses Stückes, um dieses Kapitel mit dem Stück vielleicht abzuschließen, die Kommissarin nimmt am Ende einen Schluck Whisky und sagt, dieser Whisky ist mörderisch gut. Und dann lachen alle im Publikum und ich dachte so, Spitzenhumor. Ich wollte eigentlich schon ins Bett gehen, aber hab der Folge dann trotzdem nochmal eine Chance gegeben. Aber da muss man dazu sagen, es wird auch später erwähnt, dass es ein sehr kleines Theater ist mit doch, ja, semi-professionellen Schauspielern, möchte ich mal nennen. Von daher auch irgendwo seine Berechtigung. Aber in dem Moment dachte ich schon, okay. Und dann habe ich geschrieben, sehr gut, bin ich dann doch, also die drei Fragezeichen sind im Theater. War dann für mich dieser Aha-Moment. Ich habe es also dann doch noch gemerkt, ja.
Also was mir da gefallen hat, dass Peter so ganz trocken das auch kritisiert.
Ja.
Den Inhalt zumindest. Er lobt das Bühnenbild.
Ja.
Und Bob sagt dann gleich so, ja, Peter, jetzt habt ihr mal nicht so. Und Justus pflichtet Peter aber dabei und er ist auch nicht begeistert. Er sagt dann, glaube ich, auch, also wir haben schon interessantere Fälle gelöst als das, was die da auf der Bühne darbieten. Und dann sagt, glaube ich, einer der Detektive, naja, das Publikum Rocky Beach kann man wohl mit so leichter Kost schnell verzaubern.
Also es wird tatsächlich thematisiert, dass das Stück und das Theater an sich nicht die Crème de la Crème der Kultur ist.
Nee, und ich finde, das wird, ich glaube, im Buch wird es ein bisschen ausführlicher beschrieben. Man merkt jedenfalls, weil jetzt alle Leute schlagartig den Raum verlassen und Peter sich darüber wundert, sagt Bob dann, naja, du bist wohl anscheinend nicht so oft bei sowas, bei so einer Premiere, denn draußen gibt es jetzt Schnittchen, Hors d'oeuvre und Sekt.
Kommt natürlich wieder ein Witz mit Justus, warum er nicht so schnell draußen ist.
Das sogenannte Fettshaming mal wieder.
Ja.
Aber ich finde, das hat deutlich nachgelassen.
Ja, das schon. Also, kann ich nicht sagen, weil ich die neuen Folgen jetzt noch nicht so verfolgt habe.
Und jetzt wird es auch schon dramatisch, denn während oder als der Vorhang fiel, sackte die Hauptdarstellerin zusammen. Das hat Justus natürlich wieder mit seinem geschulten Blick gesehen. Es war nur noch ungefähr 2 Zentimeter vom Vorhang geöffnet und da sieht er noch ihre aufgerissenen Augen und wie sie auf der Bühne zusammensackt.
Das alles aus der 7. Reihe. Ich glaube, sie sitzt in der 7. Reihe. Wird später, glaube ich, irgendwie
erwähnt. 6. Reihe,
glaube ich. 6. Reihe und in der 7. genau.
Ja, dazu kommen wir noch. Jedenfalls fällt das Justus auf und dann sofort wittert er gleich wieder was Aufregendes. Und er beschließt auch kurzerhand, dass sie direkt hinter die Bühne gehen, durch den Vorhang. Das wäre der direkte Weg. Und die anderen beiden sagen nur, okay, machen wir. Also die wehren sich ja nie.
Gehen die nicht erstmal zur Bar?
Nein, sie wollen durch den Vorhang auf die Bühne. Aber dann sagt Bob, das kannst du ja abschminken.
Nee, die gehen doch erstmal zur Bar.
Nein. Das Putzpersonal betritt nämlich den Saal und fordert drei Fragezeichen auf. Sie sollen doch bitte hinausgehen, sie wollen hier sauber machen. Und dann beschließt Justus kurzerhand, okay, dann gehen wir halt ins Foyer, an die Bar.
Dann kommt Miss Shatner und sagt, mach mal Platz.
Peter bemerkt erstmal sarkastisch, dass die Meute das Buffet stürmt. Dann kommt ein bisschen für den Hörer jetzt schon mal eine Vorstellung, weil es wird Mr. Firehouse beschrieben, der Intendant des Theaters, der gleichzeitig ein Multitalent ist. Denn er hat nicht nur das Stück geschrieben, er hat auch Regie geführt, er hat das Bühnenbild kreiert, er hat die Kostüme selber geschneidert. Also ein Allround-Talent. Weiterhin erscheinen dann Maggie Smith. Nee, Quatsch, was erzählt ihr da? Entschuldigung. Denn hier ist ein Fehler. Kann ich mal bitte die Sprecherliste sehen?
Na, aber bitte.
Hier im Klappentext steht nämlich Maggie Smith und Heather Bedford. Die heißt aber gar nicht Maggie Smith, die heißt Maggie Shatner. Das ist ein Fehler.
Stimmt.
Das sind zwei Nebendarstellerinnen, die haben sich nicht mal ihre Kostüme entledigt. Die eilen sofort an die Bar, weil sie einen krassen Durst haben. Also die wollen saufen. Hast du die Heather erkannt, die Stimme?
Okay. Nein.
Sie hat auch nur einen Satz. Das war Eni van der Maiklokis.
Ach, ernsthaft?
Ja. Aber finde ich jetzt nicht so, dass man dann die Hände klatscht.
Ich habe nicht mal mir die Sprecherliste durchgelesen, das fällt mir gerade auf.
Die Miss Shatner wird von Susanne Wulkow oder Wulko gesprochen. Das ist die Eleonore aus dem Höhlenmensch.
Ah.
Nur, dass sie heute halt 40 Jahre älter klingt.
Ja, und auch wahrscheinlich ist.
Ist so, weil von wann ist der Höhlenmensch? 1983?
Älter auf jeden Fall. Also,
Gott, das ist alles lange her.
Ja. Auf jeden Fall erkundigt sich Justus nach dem Befinden der Kommissarin bei Mrs. Shatner. Aber sie wiegelt irgendwie ab.
Genau, sie sagt dann erstmal, meinst du Gladys? Gladys Pixie hat halt die Hauptrolle bei dem Stück gespielt. Und die Shatner sagt, ach, die kommt schon wieder auf die Beine, die übertreibt mal gerne. Das ist nicht selten. Also sie ist nicht gerade freundlich in ihrer Wortwahl. Ich fand sie jetzt aber auch nicht so kacke, aber man merkt schon irgendwie, da ist was, da liegt was in der Luft.
Sie fragen dann den Intendanten und wollen mit Miss Pixie sprechen. Er zögert erstmal, also möchte sie nicht direkt zu ihnen führen, tut's dann aber widerwillig doch.
Hast du den erkannt?
Ach, jetzt hau doch mal auf hier.
Ja, man muss.
Warte mal, wie heißt denn dieser Frank? Wer spricht den denn?
Firehouse.
Frank, Lutz McKenzie.
Lutz McKenzie.
McKenzie.
Der spricht ungefähr in jedem zweiten Film den Bösewicht.
In jedem zweiten?
Jede zweite Rolle
von ihm ist ein Böser. Nenn noch mal ein Beispiel, was ich kennen könnte.
Er spricht den Bösen in Stirb langsam 1.
Ah, denn natürlich kenne ich ihn dann. Ja. Der hat eine ganz markante Stimme. Ich glaube, der ist auch der Erzähler von, bei Fünf Freunde.
Ja,
natürlich. Eben. Ja gut, dann tut's mir leid. Und ich habe diese Stimme von ihm jetzt doch erkannt. Zumindest hatte ich die ganze Zeit gestern, als ich es gehört habe, so ein Gefühl, den kennst du doch.
Ich war ein bisschen erschrocken, als ich das Hörspiel zum ersten Mal gehört habe, weil seine Stimme, okay, er ist jetzt auch schon Mitte 70. Und ich habe so gedacht, so, oh, jetzt hast du aber auch ganz schön abgebaut. Mhm, aber ich glaube, das ist auch durch die Rolle klingt er so ein bisschen.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, er darf auch mal ein bisschen anders klingen. Aber wenn ich so an die Fünf-Freunde-Zeit oder Stimmt langsam zurückdenke, da hat er wirklich diese markante Stimmfarbe, die wirklich absoluten Wiedererkennungswert hat und hier ein bisschen verwässert wirkt tatsächlich.
Was ich aber ganz witzig finde, Fünf-Freunde gibt es ja jetzt, glaube ich, auch schon seit Ende der 70er. Das ist eine der einzigen Hörspielserien, wo wirklich von Anfang bis Ende, es kommen ja immer noch neue Hörspiele mit 5 Freunde, 3 oder 4 pro Jahr, er ist immer noch der Erzähler. Ich meine, bei 3 Fragezeichen haben wir inzwischen den 4. Erzähler und er spricht wirklich seit Folge 1 den Erzähler, finde ich ganz toll.
Was ich von Thomas Fritsch zum Beispiel nicht unbedingt sagen kann.
Ja, bei Thomas Fritsch war das Problem, als er bei 3 Fragezeichen den Erzähler gemacht hat, auch ziemlich lange. Ich glaube, er hat mehr Folgen als alle anderen Sprecher zusammen. Der hat ganz gut gestartet, wurde aber irgendwann immer mehr zu so einem Märchenonkel.
Genau, er ist so ein Typ, er möchte, es klingt wirklich so, als wenn er seinem 5-jährigen Sohn eine Geschichte vorlesen möchte, weil er so übertriebene Betonung reinlegt, was ich sehr unpassend finde für diese Thematik.
Zu milde.
Für mich ist er halt immer noch der Scar aus König der Löwen. Also das war halt meine markante Erinnerung an ihn und ich finde, hier passt er nicht so richtig rein. Obwohl ich sagen muss, dass dieser Lutz Meckwitz
Lutz auch McKenzie.
Dass der auch bei den 5 Freunden eine richtig harte Betonung hat, finde ich, wenn er so erzählt. Aber bei ihm und seiner Stimme ist es irgendwie angenehm.
Ich habe gerade überlegt, ob wir immer noch über Thomas Fritsch sprechen.
Jetzt war ich wieder bei Lutz.
Der Thomas Fritsch, der ist ja jetzt auch schon Ende 70 und der ist jetzt in Ruhestand gegangen.
Ja, gut.
Der hat sich jetzt zurückgezogen. Also ich glaube, der macht auch keinen Synchron mehr.
Darum hat der Axel Milberg jetzt übernommen.
Wie findest du den?
Ein bisschen einschläfernd, aber ist okay. Ich finde, ein Erzähler sollte so neutral wie möglich sein. Und das ist hier okay. Er taucht ja auch erst sehr spät auf, was mir wieder aufgefallen ist. Also in den neueren Folgen scheinen die Erzähler tatsächlich arg zurückgenommen.
Das ist mir auch aufgefallen. Er hat nicht viel Performance in der Folge.
Nein.
Was an sich ja nicht schlimm ist. Ich finde, wenn ein Hörspiel gut und spannend umgesetzt ist, kannst du auf den Erzähler auch verzichten, weil der manchmal ein bisschen das Tempo rausnimmt. Es sei denn, eine Handlung ist so konfus, dass du einfach einen Erzähler brauchst, der dich aufklärt, was da passiert. Ich finde seine Stimmfarbe gar nicht so verkehrt. Er betont mir manchmal zu monoton.
Genau, das meine ich so ein bisschen mit Einschläfern. Da ist er ein bisschen zu, ja, das könnte ein bisschen tiefer sein.
Ja, jedenfalls führt dann der Intendant, der Mr. Firehouse, die 3 Fragezeichen zu der Garobe von Mrs. Pixie.
Erwähnt immer wieder, dass sie in schlechter Verfassung ist und ihr nicht so gut geht. Und dass sie wahrscheinlich sowieso wieder über den Hinterausgang die Veranstaltung verlassen hat.
Genau.
Weil sie es immer tut, das ist ihre Art.
Ja, da gehen wir gleich drauf ein, warum das ist.
Ja.
Er denkt jedenfalls, dass ein paar Fans sie vielleicht aufmuntern können. Und er warnt auch nochmal, pass mal auf, das ist so eine kleine Diva. Behandelt die mal wie ein Star. Und genau so ist es auch. Also sie öffnet dann die Tür und sie ist auch nicht begeistert, den Intendanten zu sehen. Und dann, Gladys, hier sind 3 junge Männer, die dich kennenlernen wollen und alles. Und sie lässt dann auch die 3 Fragezeichen rein.
Sie lässt dann auch. Ja, und sie lässt dann dabei.
Ihm gegenüber war sie sehr grantig.
Ja, mir ist auch tatsächlich aufgefallen, dass sie den 3 Fragezeichen... offen gegenüber war, also zu Anfang. Das war, da habe ich Schlimmeres erwartet, nach dem, was er erzählt hat.
Na, sie gibt dann auch relativ schnell zu, dass mir die Nerven am Ende sei.
Genau.
Und sie will das Ensemble verlassen. Sie fühlt sich nämlich gemobbt und genötigt.
Sie fühlt sich sabotiert. Sie hat halt das Gefühl, dass Leute aus dem Ensemble versuchen, sie zu sabotieren. Genauso wie sie hier einen Roy Sanders erwähnt, der wohl versucht hat, die Szene mit dem Schuss zu versauen, die ja genau getimed sein muss, weil der Schuss ja vom Band kommt, indem er die Waffe irgendwie unter die Kommode schmeißt, dass sie halt schlechter rankommt und in dem Sinne dann ihr Timing verpasst.
Genau, aber sie stürmt irgendwie so nach vorne, dass sie noch rechtzeitig die Waffe aufgreifen konnte bei dem Stück und alles dann perfekt ablief, denn sie ist ein Profi.
Genau, sie ist Profi, das erwähnt sie auch nicht zu knapp in dieser Folge.
Sie ist sehr von sich selbst überzeugt. Ja. Sie sagt, sie wäre die begabteste Schauspielerin an diesem Theater und dass sie alle an die Wand spielt.
Und alle im Ensemble, das ist natürlich auch das Motiv, sind neidisch auf ihre Talente und versuchen sie deswegen aus dem Theater zu graulen.
Und dann fängt sie auch noch an bei dieser Szene, die du schon so leicht ins Lächerliche gezogen hast mit dem Whisky. Oh, der ist ja mörderisch gut. Trinkt sie halt einen Schluck aus einer Karaffe. Jetzt denkt sie, jemand hätte ihr eine halluzinogene Droge verabreicht. Quasi, weil normalerweise ist da nur Apfelsaft drin in der Karaffe.
Mhm.
Aber da muss jemand was reingemischt haben, dass sie quasi ihre Besinnung verloren hat.
An der Stelle wirkt es schon ein bisschen paranoid, wenn sie das alles so hintereinander erzählt.
Weißt du, was ich mochte? Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Man hört die ganze Zeit so ein Geklimper. Ich glaube, das soll das Geklimper von ihren Kettenanhängern sein.
Ich dachte, das wäre eine schlechte Musikuntermalung. Auf jeden Fall gab es eine Stelle, wo ganz komische Musik im Hintergrund läuft.
Ja, darauf kommen wir noch zu sprechen. Da kommt nämlich eine Musik, die sehr merkwürdig ist.
Aber okay, vielleicht dann war es doch nicht das Geklimper.
Nee, also immer wenn sie auftaucht, hört man immer so ein Geklimper und Geraschel, was, glaube ich, ihre Kettenanhänger sein sollen. Das fand ich ganz gut umgesetzt. Jedenfalls spricht Justus sie dann darauf an, dass sie möglicherweise was im Saal gesehen hätte. Wie wir ja wissen, hat er ja gesehen, wie sie zusammengebrochen ist.
Genau, sie wirkt da so mega überrascht.
Was reagiert sehr erregt.
Erregt und überrascht, wie er darauf kommt. Sie erzählt selber, dass ihr irgendwas Halluzinogenes in den falschen Whisky gemixt wurde und zerreißt dann diese Aussage von Justus so, na, vielleicht haben sie sich irgendwas gerade eingebildet oder irgendwie.
Na, sie fragt ja auch, woher weißt du das denn?
Woher weißt du? Und da versuchen sie auch ganz billig mit Spannung, also da kommt auch eine Musik, wo die dann auch ganz billig die Spannung ein bisschen aufpeitschen wollen, was aber nicht so gut rüberkommt, finde ich.
Na, wenn ich mich jetzt recht erinnere, wird dann gefragt, was haben sie denn gesehen? Und dann bricht sie erstmal ihr Schweigen.
Genau, das möchte Justus natürlich genauer wissen, was sie da gesehen hat, weil sie dann sagt, okay, sie hat was gesehen.
Und dann zeigt sie ein Foto von ihrer verschwundenen Tochter, aber die Umstände des Verschwindens will sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht preisgeben.
Genau, weil es sind wohl sehr mysteriöse Zustände und sie hat Angst, dass es ihren Ruf versaut, dass man sie für verrückt hält, wenn sie darüber Näheres erzählt.
Genau, und weiterhin glaubt sie auch, dass ein Ensemblemitglied ihr einen Streich spielen wollte. Dann werden sie unterbrochen. Und zwar steht vor der Tür ein Reporter vom Wochenblatt. Bei Wochenblatt muss ich immer schmunzeln, weil Wochenblatt ist das, diese Gratiszeitung, die bei mir immer im Briefkasten landen, die ich immer sofort wegschmeiße.
Ja, und die wollen sie jetzt halt interviewen?
Diese lokalen Billigdinger, wo eigentlich mehr Werbung drin ist als Artikel. Und der ist ja sehr überschwänglich, der Sprecher.
Ist auch ein komischer Typ, ja, das ist mir gleich aufgefallen.
Aber ich fand den witzig.
So ein Schleimbolzen. Ist mir direkt eingefallen.
Na, ihr gefällt's. Jedenfalls schmeißt sie dann die drei Fragezeichen kurzerhand raus. Das finden die auch nicht so witzig. Und dann kommt noch dieser tolle Satz, den habe ich mir aufgeschrieben. Husch, husch, ab ins Bett. Als wären es wirklich so Fünfjährige. Und wer ist darüber sehr erzürnt und sauer?
Peter, der regt sich ja wirklich, also der regt sich hier noch über Minuten in diesem Hörspiel über diese Frau auf. Was ich ehrlich gesagt auch nicht so ganz nachvollziehen kann, weil so krass fand ich jetzt nicht. Ich meine, sie ist nun mal eine Schauspielerin. Sie wussten, dass sie ein bisschen merkwürdig ist. Und Peter regt, ist ja fast überrascht, dass sie einen Knall hat.
Na, Peter ist ja manchmal sehr empfindlich, wie wir wissen.
Ja.
Und das wird natürlich vom Autor zu Autor immer unterschiedlich gehandhabt. Also manchmal gibt es Geschichten, wo Peter irgendwie sowas nicht tangiert. Hier wird es wieder sehr ausgereizt. Im Buch hat mich das auch sehr angestrengt, muss ich wieder dazu sagen. Da ich aber Jens Wawrczeck als Sprecher sehr schätze und ich bis heute sage, Peter ist immer noch derjenige, der seine Rolle am besten verkörpert von den dreien.
Hat sich am wenigsten verändert vom Charakter und von der Art und Weise.
Ich muss jetzt schon mal sagen, Peter ist in dieser Folge mein Highlight. Mit seinen ganz trockenen, sarkastischen Kommentaren.
Und hier tritt auch zum ersten Mal der Erzähler auf, würde ich sagen, an der Stelle.
Der spricht jetzt nämlich die Einleitung für die nächste Szene, am nächsten Tag in der Zentrale.
Bob sitzt am Computer und recherchiert über Pixie.
Justus und Peter.
Und Peter ist immer noch sauer.
Ja, genau, weil er sieht es nämlich, was Bob da macht. Dann sogar,
du recherchierst doch nicht über diese billige Schauspielerin.
Genau.
Das kann ja nicht wahr sein und das ist doch kein Fall. Was machst du?
Das stimmt, es wird hier darauf hingewiesen, dass es keinen Fall gibt. Und Justus klingt sich dennoch ein Und irgendwann unterbricht Bob die hitzige Diskussion zwischen Justus und Peter. Weil Peter jetzt schon quasi sehr zum Ausdruck bringt, wie sehr er diese Dame nicht mag nach dieser Behandlung. So, jetzt kommt wieder eigentlich eine Szene, wo nur Informationen dem Hörer überliefert werden. Erstmal fängt er an zu sagen, wie alt sie ist und ihr Alter sei wohl sehr unklar. Da fand ich Peter witzig, dann sagt, was, 65? Die ist älter.
Ja. Soll er ihr mal ins Gesicht sagen.
Ihre Schauspielkarriere sei jedenfalls sehr übersichtlich. Man kommt dann schon relativ schnell darauf zu sprechen, dass sie einen Quentin Kurtz kennengelernt hat. Ich glaube, ich habe mir das gar nicht aufgeschrieben, was sie irgendwie, hat sie nicht irgend so eine Nebenrolle am Theater gespielt in den Anfangszeiten? Ist ja auch egal.
Hat ermittelt. Und ich habe auch nur geschrieben, dass sie Quentin Kurtz kennengelernt hat, ein Kind mit ihm hat.
Genau. Also Aurora Pixie Kurtz. Diese jedenfalls verschwand im Alter von 12 Jahren. Die Mrs. Pixie glaubte an eine Entführung und jetzt kommt's, durch einen Zeitreisenden, der das Mädchen direkt in die Zukunft entführt hat.
Das kommt aber auch nicht von ganz ungefähr. Und zwar ist der Quentin Kurtz, der ist Atomphysiker, und befasst sich auch mit Zeitreisen und wurde da immer von allen so ein bisschen belächelt. Und sie glaubt halt, um es allen zu zeigen, entführt er das Kind halt in eine andere Zeit.
Und wer wollte es allen zeigen?
Na, Quentin Kurtz.
Also das habe ich mir, das lese ich jetzt auch wirklich ab, weil ich mir das nicht merken konnte. Kurtz war am NSLS, das Elektronensynchrotron, beschäftigt. Das ist ein Zentrum für naturwissenschaftliche Grundlagenforschung, das sich vor allem mit der Entwicklung, dem Bau und dem Betrieb von Teilchenbeschleunigung beschäftigt. Und ich habe gegoogelt, das gibt es wirklich. Das ist ja da auf Long Island, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und das ist halt ähnlich wie das CERN in der Schweiz. Nur, ich glaube, das CERN beschäftigt sich mehr mit physikalischen Wissenschaften.
Auf jeden Fall hat er sich da mit Zeitreisen befasst.
Richtig.
Und das ist ja der Kernpunkt.
Das, was ich gerade vorgelesen habe mit dem NSLS und so, das kommt aus Justus Mund wie aus der Pistole geschossen. Wo ich mir so denke, okay, wir wissen, Justus, was er einmal liest, behält er für immer. Aber du hast die Detektive mit ihren festen Charaktereigenschaften. Und die Autoren, die geben sich nicht mal mehr Mühe zu beschreiben, warum der das weiß. Der weiß das einfach. Und du schluckst das als Konsument, weil du weißt, ach komm, nach 40 Jahren und dahinter frage ich doch nicht mehr, was in 3 Fragezeichen-Folgen
passiert. Und als Kind schluckt man sowas sowieso.
Ja, aber früher, das hat Justus in den Anfangszeiten so vorgetragen, dass es so, dass man so dachte, mein lieber Scholli, aber dann wurde wenigstens noch in einem Nebensatz gesagt, ja, ich habe hier nämlich gerade eine Kiste mit Büchern gefunden, die Onkel Titus irgendwo ersteigert hat. Und hier rattert er das einfach runter und das war's. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Finde ich. Ich kritisiere es zwar jetzt und es ist jetzt kein Weltuntergang, aber das, sowas reißt mich dann immer raus. Wo ich so denke, irgendwie, das weißt du jetzt alles und ich habe selber Probleme, das zu verstehen.
Finde ich aber nicht so problematisch wie die Sachen, dass Justus auf den Stegreif die Fälle immer löst. Das finde ich ein bisschen, finde ich jetzt, dass er halt sowas mal weiß, finde ich jetzt nicht so dramatisch oder ist mir jetzt nicht so störend aufgefallen auf jeden Fall.
Ich habe hier in Großbuchstaben stehen, nervige Musik im Hintergrund. Da ist jetzt so eine ganz komische
atmosphärische Musik. Ist so ein Klimpern mehr. Also das ist auch so ein... Also
ja, Klimpern so komisch.
Auch
keine richtige Melodie, ja, sondern einfach nur so Sound-Samples. Und
da kommt dann die Qualität auch so schlecht vor irgendwie. Ja. Irgendwie ist mir das auch negativ aufgefallen.
Das soll jetzt halt dieses Wunder und Mysterium von Zeitreisen unterstreichen. Mhm. Deswegen haben sie so ein bisschen strange Klänge. Die sind teilweise so laut, dass man den Dialog ganz schlecht versteht. So fand ich's.
Relativ interessant ist noch zu erwähnen, dass Kurtz wurde entlassen, weil er nämlich Forschungseinrichtungen gestohlen hat, um wahrscheinlich zu Hause, also bei sich oder irgendwo anders, weiterhin mit Zeitreisen zu experimentieren.
Das ist richtig. Er war, wie du schon gesagt hast, nämlich ein erfolgreicher Atomphysiker. Dann gab es aber Spannung in der Ehe, weil er von diesem Gedanken der Zeitreisen immer mehr besessener war. Und er wollte es unbedingt in die Tat umsetzen. Genau, und dann hat er an dem Institut internen Diebstahl begangen. Und sich damit ein eigenes Forschungs... Ich kann auch nicht mehr sprechen. Hat er sich eine eigene Forschungsstätte eingerichtet. Und er hat Familie und Freunde stark vernachlässigt.
Und, jetzt wird's wieder mysteriös, er verschwand nämlich auch kurz vor der Entführung der Tochter. Also erst war er weg und dann, kurz darauf, war die Tochter weg. Ich glaube sogar nur wenige Tage.
Ja, da fehlt mir aber so ein bisschen so der Hintergrund, warum er einfach weg war. Aber das kann man sich ja erklären. Okay, es gab Spannung in der Ehe. Deswegen hatte die Frau vielleicht auch gar keinen Bock mehr auf den und wollte ihn gar nicht sehen. Auf jeden Fall wird es hier so geschildert, dass es folgende Szene gab. Die Mrs. Pixie stand in der Küche und hat gerade einen Kuchen gebacken Und im Hintergrund steht ihre Tochter und sagt, Papa und ich verreisen. Dann schiebt sie das Backblech in den Ofen, die Mrs. Pixie, dreht sich um, die Tochter ist weg.
Ja, das fand ich übrigens auch, weiß ich nicht, ob das schön erzählt ist oder ob das eine schöne Geschichte für dieses Verschwinden ist, finde ich ein bisschen belanglos oder fast albern. Hat mir nicht gefallen, diese Geschichte. Aber gut, wenn es nun mal so passiert ist.
Ja, es ist alles so ein bisschen runtergerattert und ich finde, dass es nicht wirklich Spannung erzeugt und auch nicht unheimlich ist. Ich weiß, wir nehmen immer gerne die ganz alten Folgen zum Vergleich. Und ich bin ja inzwischen an einem Punkt, wenn ich ein Drei-Fragezeichen-Hörspiel höre, gerade neues, ich grusel mich ja nicht mehr. Vielleicht könnte man mir jetzt wieder vorwerfen, dass ich mich nicht drauf einlasse, aber ich lege die Folge ein und denke, na, mal gucken, was sie mir heute für einen Quatsch erzählen wollen.
Genau, das wollte ich eigentlich auch noch erwähnen, dass wir natürlich jetzt mittlerweile, weiß ich nicht, in neueren Folgen ein bisschen zu negativ vielleicht reingehen. Mhm. Ist mir zum Beispiel gestern aufgefallen, ich dachte, oh Gott, was will mir Thomas hier antun? Ich hatte eigentlich auch ursprünglich den Plan, die Folge zweimal zu hören. Einmal, um die Folge auf mich wirken zu lassen und einmal, um Notizen zu machen. Ich habe die Folge eingelegt. Und bis zu dem Witz, der Whisky ist aber mörderisch gut, habe ich kurz Pause gemacht, habe meine Notizen genommen, weil mir ja da klar war, ich will diese Folge kein zweites Mal hören. Habe dann angefangen mit den Notizen.
Okay, da war die Folge 3 Minuten alt.
Ich glaub,
da nicht, hast du schon diesen Entschluss gefasst.
Ich glaube nicht mal. Und habe dann auch natürlich nochmal von vorne angefangen zu hören. Aber ich habe gut daran getan, möchte ich an der Stelle mal sagen. Weil ich muss sagen, tatsächlich hat die Folge einen gewissen Spannungsbogen. Also mir ging es so gestern beim Hören, oh, das ist aber spannend, ich will wissen, wie es weitergeht. Mhm. Wenn man allerdings die Folge nachher als Ganzes betrachtet, will man sie wahrscheinlich kein zweites Mal hören. Aber da kommen wir ja später nochmal drauf zu sprechen.
Genau.
Auch gegen Miss Pixie wird übrigens ermittelt, weil die Tochter ja verschwunden ist und sie natürlich auch im Kreis der Verdächtigen ist. Mhm. Von daher war das eine turbulente Zeit für sie, was sie auch öfters erwähnt ist. Sie hat halt viel durchgemacht.
Es gab psychologische Gutachten, sie wurde vor Gericht auseinandergenommen. Das hat dann einen großen Medienrummel hervorgerufen. Und das wird dann zusammengefasst mit, dass sie ein hartes Schicksal hat. Und Bob ist dann, glaube ich, auch der Meinung, naja, so komisch die Frau auch ist und so wie sie uns behandelt hat, sollten wir sie vielleicht in Ruhe lassen. Aber dann kommt wieder eine Unterbrechung, denn Tante Mathilda ruft.
Also ich finde es ja witzig, dass Tante Mathilda gefühlt fünf Minuten lang rumschreit, wo seid ihr? Auf die Idee, dass sie sich vielleicht in der Zentrale befinden könnten, scheint sie nicht zu kommen nach 40 Jahren. Ach, Entschuldigung, wir sind ja erst 16, vergesse ich auch immer wieder.
Ist ja egal, aber ich bin auch der Meinung,
Wo seid ihr? Hallo, in der Zentrale?
Ne, die Zentrale ist ja unter Schrott begraben, das wissen wir ja. Nur ich glaube inzwischen weiß Tante Mathilda, wo die Tür und der Eingang zu der Zentrale ist.
In dem Moment wohl nicht.
Nee, weil hier ist es wirklich so, sie stolpert irgendwie über diesen Platz und brüllt ins Leere. Und das Witzige ist, weil ich hätte es gar nicht erwähnt, aber weil du es gerade sagst, sie treten aus der Tür und sie scheint direkt davor zu stehen, weil sie sagt sofort, ach, da seid ihr
ja. Ja, das ist eigentlich auch alles ein bisschen strange.
Das Schöne ist, es ist ja immer noch die gleiche Sprecherin.
Ja, wirklich, wie alt ist diese Frau?
Ach, ich glaube, die ist auch schon 80.
Es war wirklich eine bekannte Stimme, wo ich dachte, und das ist wirklich die, ja?
Karin Lieneweg, das ist die Tante Mathilda.
Die auch in die flammende Spur.
Phantomsee. Und,
Phantomsee.
Wenn
großartig.
Wenn
großartig.
Das sie waren, müsste ja, aber Jim, werde ich sie bestrafen.
Ja, großartige Stimme. Also gefällt mir, auch wenn sie sich hier ein bisschen dumm stellt. Aber mit 80 kann man auch schon mal vergessen, wo die Zentrale ist.
Ja, ich habe erst gedacht, dieses, wie sie da auf dem Platz steht und Justus, Justus. Da dachte ich, ach, das ist bestimmt irgendwie aus der Konserve.
Achso, die haben aus alten Folgen die Sätze zusammengeschnitten von ihr. Okay.
Aber sie hat ja dann doch einen kleinen längeren Redebeitrag, denn sie sagt, sie hätte sensationelle Nachrichten.
Obwohl das echt witzig wäre, wenn man alles aus alten Folgen zusammenschneidet und man das auch hört.
Ja. Naja, ich sag mal so, wir leben ja inzwischen in Zeiten, irgendwann wird es bestimmt möglich sein, dass du durch die Technik irgendwie die Stimmen nachkreieren kannst und dann brauchst du ja keinen mehr.
Naja, man denkt ja jetzt schon darüber nach, generell Schauspieler zu ersetzen. Das ist ja schon seit Final Fantasy war ja damals der Knaller, wo sie angefangen haben, den Film komplett computeranimiert zu machen mit Darstellern, also mit echten Darstellern in Anführungsstrichen, dass das halt Menschen da sind.
Und hast du den mal gesehen, den Film?
Ich glaube nicht, nein.
Der ist so scheiße langweilig. Der ist, was die Bilder und so angeht, war der damals bahnbrechend und super. Aber die Handlung ist so strunzlangweilig, deswegen ist es kein empfehlenswerter Film.
Darum wird es wohl auch weiterhin Schauspieler geben.
Das hat ja nichts damit zu tun. Wenn das Drehbuch und die Handlung stimmt, dann brauchst du auch keinen Schauspieler.
Ja, das stimmt auffallend, ja.
Hast du schon wieder gesoffen?
Nein. Nur Zelda bis jetzt, aber ich...
Ich meine gestern.
Ich bin heute nicht fit. Ja, gestern habe ich gesoffen. Na klar, wie soll ich denn sonst diese Folge hier? Ich bitte dich.
Jedenfalls zeigt Tante Matthias... Tante Mathilda ist jedenfalls sehr stolz und begeistert und sie zeigt dann die Zeitung. In dieser Zeitung steht nicht nur ein Bericht über die gestrige Theaterpremiere, sondern da ist auch ein Foto abgebildet, auf dem die drei Fragezeichen im Publikum zu sehen sind in Reihe 6.
Moment, bevor du sagst, was in Reihe 7 zu sehen ist,
ja,
wundert mich ein bisschen die Begeisterung über diesen Zeitungsartikel von Tante Mathilda, mhm, weil ich meine, es sind doch schon mehrere Fälle in der Zeitung
veröffentlicht worden.
Also es wurde auch schon öfters in der Zeitung von denen berichtet. Warum ist sie denn da auf einmal so aus dem Häuschen und macht sich fast nass vor Freude?
Das sagt sie, weil jetzt jeder sehen kann, dass die drei Fragezeichen nicht nur ihre Detektivspielereien im Kopf haben, sondern jetzt auch, Zitat, zur Kunstelite von Rocky Beach gehören.
In so einem kleinen Kafftheater da?
Naja, sie ist halt stolz, weil sie sagt, Mensch, Jungs, ihr habt da jetzt auf einmal Niveau. Und er geht zu so einer Premiere und jeder kann es sehen, wenn ich das meiner Freundin Emily zeige. Die wird ja aus den Latschen kippen.
Na gut, es sei ihr gegönnt. Ich habe auch geschrieben, wahrscheinlich ist die Begeisterung auf das Kulturinteresse zurückzuführen.
Ja, aber ganz ehrlich, wir kennen Tante Mathilda. Tante Mathilda ist eine sehr rüstige, manchmal sehr forsche und laute Frau, die eigentlich lieber anpackt oder anpacken lässt. Ich hoffe, man versteht diesen Satz jetzt nicht falsch.
Danke für die Bilder.
Hier wirkt sie so bisschen out of character für mich, weil sie so sich zu sehr, wie du schon sagst, freut. Und das wirkt für mich wieder so konstruiert, damit die Handlung Sinn ergibt.
Ja.
Weil es kommt ja wieder so auf Knopfdruck. In dieser Folge zum Beispiel ist mir auch eine Spur zu viel Kommissar Zufall, weil immer dann, wenn die Handlung gerade stockt, passiert sowas.
Mhm.
Und da ist jetzt leider auch Tante Mathilda mit drin.
Und Justus entgleisen auch gleich die Gesichtszüge, weil er scheint auf dem Foto etwas entdeckt zu haben.
Jedenfalls großzügigerweise überlässt dann Tante Mathilda ihnen die Zeitung.
Großzügigerweise?
Na, sie hat ja 40
Cent.
Achso, sie hat ja zwei. Weil der Bote hat außerdem zwei abgelegt und Bob dann so...
Ach, dann ist es wirklich so eine Gratis-Zeitung.
Ja.
Ach, klasse.
Und Bob dann so, für unser Archiv. Ja, und dann drängt Justus darauf, dass sie schnell in die Zentrale zurückeilen sollen, denn... Sie haben jetzt definitiv einen Fall. Bis jetzt war immer noch nicht klar, haben wir einen Fall oder nicht. Und Justus will, dass sie das Foto von Aurora, also der Tochter von Miss Pixie, vergleichen. Bob hat ja recherchiert und auch Zeitungsartikel gefunden, wo Fotos von ihr zu sehen waren. Ja, und dann vergleichen sie das mit dem Bild von der Aufführung gestern. Und dann sitzt in Reihe 7 direkt hinter den drei Detektiven ein Mädchen, was eine große Ähnlichkeit zu Aurora hat.
Und sogar das gleiche Kleid trägt. Also große Ähnlichkeit ist sogar untertrieben. Sie erwähnen sogar, es ist genau das Mädchen auf dem Foto, was ihnen Miss Pixie gezeigt hat mit dem gleichen Kleid. Und da ist man als Hörer eigentlich auch wieder aufmerksam dabei, wenn man denkt, oh, das ist jetzt wirklich spannend. Wie löst sich das wohl alles auf?
Und jetzt wird geschlussfolgert, deswegen ist sie auf der Bühne zusammengebrochen, weil... Sie hat ihre vermeintliche Tochter im Publikum gesehen. Jetzt kommt eine kleine Diskussion über Zeitreisen. Und
Peter und Justus glauben natürlich nicht an Zeitreisen. Das wird hier auch nochmal deutlich gemacht, weil sie ja beide nicht an Übersinnliches glauben. Peter schon eher als Justus.
Aber Justus wittert ein Geheimnis. Jetzt kommt auf einmal eine kleine überraschende Wendung, auf die auch Justus und Bob sofort eingehen mit... Hä? Was ist denn nun los? Denn Peter spricht sich für Ermittlungen aus.
Genau. Er glaubt allerdings eher, dass Pixie diese Story konstruiert hat, um wieder ein bisschen ins Rampenlicht zu rücken. Quasi Aufmerksamkeit.
Das genau.
Erwähnt er da nochmal. Und ist aber bereit, da in diesem Fall zu ermitteln.
Genau. Ich habe so ein bisschen ausführlicher, nämlich, dass sie ein Medienrummel starten will, um für ihr Comeback zu sorgen. Er ist hier schon ziemlich eklig, finde ich. Denn er unterstreicht dann auch in seinen Aussagen, dass er ihr einen Strich durch die Rechnung machen will, indem die Jungs jetzt ermitteln. Und dann ist mir aufgefallen, dass Justus das komplett übergeht. Der hat damit kein Problem. Der sagt nicht irgendwie, Peter, ja, jetzt reiß dich mal zusammen oder so.
Wie zum Beispiel bei Poltergeist, nehme ich gerne mal als Referenzfolge.
Das zieht sich hier wie ein roter Faden durch unseren Podcast.
Ja.
Immer wieder dieser scheiß Poltergeist.
Welche Folge ist eigentlich älter, Poltergeist oder Fußballgangster?
Fast wäre drauf reingefallen.
Ja, eigentlich passt es zu Justus, dass er in dem Moment Peter ein bisschen zurückruft, sagt, Mensch, reiß dich mal ein bisschen zusammen, aber ist total cool, wir fahren jetzt heute Abend nochmal ins Theater und zerfleischen die Frau.
Richtig.
Die wollen nämlich abends nochmal dahin und sie mit dem Wochenblatt konfrontieren.
Meine letzte Notiz zu dieser Szene ist übrigens schlecht, Doppelpunkt, Zurück in die Zukunft Reloaded.
Oh, das habe ich auch geschrieben. Warte mal, Peter Zurück in die Zukunft Reloaded, albern, habe ich dahinter geschrieben. Das habe ich auch notiert, ja, das war mir wichtig.
Ja, das fand ich so billiger Lacher und...
Vor allem, das haben die auch so, also es sagt er ja nicht so beiläufig, dann kann man sagen, okay, ihr habt es versucht, aber die heben das ja richtig vor. Liebe Zuhörer, jetzt kommt ein Hammer-Gag, passt auf, Peter, Action, und dann sagt er
ja, das. Ja, so ungefähr ist es. Und es fehlt nur noch der Schlagzeug.
Ja, wirklich. Ja. Und dann endet auch die Szene, sagt dem Motto, bam, man merkt richtig, wie stolz der Regisseur in dem Moment oder die Regisseurin in dem war. Das war klasse, ja. Peter. So, jetzt lass uns ein Bier trinken gehen, wir machen für heute Schluss.
Wir haben es im Kasten.
Also, das war echt,
boah. Jetzt kommt eine relativ kurze Szene. Wir befinden uns wieder im Theater, am gleichen Tag, ne? Gleicher Abend. Die drei Fragezeichen suchen Miss Pixie nämlich nach der Vorstellung erneut in ihrer Garderobe auf. Und sie erkennt auch die drei Fragezeichen wieder. Mensch, ihr seid doch die Jungs, die gestern Autogramm haben wollten. Hier ist wieder so dieses leichte Rumgeeier. So, ja, wir sind... ich mag das nicht, wenn die immer so... sich so wie dumme Jungen hergeben. Die waren in den Anfangsfolgen selbstbewusster, oder?
Das sage ich ja immer. In den alten Folgen, gerade Justus mit seiner sehr reservierten und zurückhaltenden Art, die er damals hatte, alles weg. Er ist so ein richtiger, wenn ich was weiß, breche ich damit auch gleich nach vorne und druckst auch manchmal so dumm rum. Also er hat auch seine geheimnisvolle Art ein bisschen verloren. Ein bisschen ist gut
aber eigentlich. Aber alle.
Also nein, ich finde Peter noch gut und Bob. Ja, nein, Bob war nie so. Er war immer so der Vernünftige von den dreien und ist er auch immer noch. Er wirkt auf mich immer noch sehr abgeklärt.
Naja, da habe ich eine andere Meinung. Aber dazu vielleicht eine andere.
Auf jeden Fall wollen sie sich im Foyer auf einen Drink treffen.
Sie will sie einladen.
Genau.
Und sie ist nämlich sehr erfreut, dass die Jungs wieder da sind.
Und hier kommt wieder der Beweis, dass ich hier live mitgeschrieben habe. Denn ich habe jetzt geschrieben, sie kommt wohl nicht. Doch, da ist sie. Weil in dem Moment, im ersten Moment heißt es, oh, das dauert aber lange und keine Ahnung. Und
5 Minuten.
5 Minuten, genau. Sie geben ihr tatsächlich 5 Minuten Zeit, sich umzuziehen und ins Foyer zu gehen. Und dann fragen sie sich schon, wo sie ist. Und dann dachte ich, na, wird sie nicht kommen. Aber dann in gleicher Sekunde sieht Peter sie, glaube ich. Oder
also für einen alternden Filmstar oder generell für eine alternde Schauspielerin finde ich jetzt 5 Minuten nicht allzu lang. Da gibt es jetzt welche, die lassen stundenlang auf sich warten.
Mann, ihr wisst gar nicht, was alte Leute so alles für Sachen anhaben. Ihre Strümpfe, ihre, hier, wie heißen die? Strombosestrümpfe.
Ach, Strombosestrümpfe.
Ja, du glaubst gar nicht, wie lange es dauert, aus dem Ding wohl rauszukommen.
Hab ich gehört. Na, während sie warten, wird erwähnt, dass die Mrs. Shatner sich auch an der Bar befindet.
Ja, das ist später wichtig.
Mal wichtig.
Ja, nehmt euch einen Stift, schreibt euch das auf, merkt euch das.
Jedenfalls kommt die Mrs. Pixie zu ihnen an die Bar. Und dann schickt Justus Peter vor, er soll doch Getränke holen.
Und das sagt er so nach dem Motto, oh Peter, dich wollen wir nicht dabei haben. Also die Szene fand ich auch ein bisschen komisch. Aber gut, soll ja nachher auch seinen Sinn haben, weil Peter sagt dann, und für alle Orangensaft? Und die Miss Pixie, die regt, nein, das kann ja nicht sein, bist du verrückt, ich und Orangensaft? Wo ich mir frage, was regt sie sich so auf? Gut, nachher wird auch aufgeklärt, warum sie sich so aufregen musste für diese Folge.
Das wird jetzt schon aufgeklärt, sie ist sehr echauffiert und dann sagt sie, dass sie eine Zitrusfruchtallergie hat.
Richtig, es wird aber noch nicht aufgeklärt. Zum Beispiel, ich frage mich noch, woher soll Peter das denn wissen, warum hat die sich dann so aufgespult? Aber das wird später noch erklärt, warum sie sich so aufspulen musste.
Na, sie hat erstmal so einen kleinen Ausbruch, sag ich jetzt mal.
Ja.
Deswegen ist es auch wichtig, jetzt zu betonen, dass sie das sehr laut sagt, dass er auch bestimmt alle Beteiligten, die da rumstehen, mitbekommt. Zum Beispiel Mrs. Shatner.
Ah, jetzt hast du es verraten. Also an Peters Stelle hätte ich ihr nach dem Ausbruch auf jeden Fall ein bisschen Orangensaft ins Wasser getan.
Mir ist aufgefallen, denn jetzt kommt die Stelle, wo Justus die Visitenkarte überreichen möchte. Die Mrs. Pixie hat aber mitgekriegt, dass der Artikel im Wochenblatt erschienen ist. Und sie will unbedingt diesen Artikel über die Aufführung lesen.
Ich habe hier geschrieben, sie reagiert verrückt.
Es wird ja wirklich... in jeder Folge die Visitenkarte vorgelesen. In jeder Folge. In jeder Folge? Ich glaube, in dieser Folge nicht.
Nein, in dieser Folge wird die Visitenkarte nicht vorgelesen.
Richtig. Und jetzt geht's aber schon Schlag auf Schlag.
Jetzt geht's nämlich ganz schön los. Peter entdeckt nämlich das Mädchen im Foyer.
Und alarmiert die anderen beiden.
Unfassbar. Ich habe hier wirklich Miss Piggy geschrieben. Offenbar hat Miss Piggy sie auch entdeckt. Ich muss echt aufhören zu trinken, wenn ich mich auf die Sendung vorbereite.
Ja, bitte. Ich bitte drum. Ja, das Mädchen rennt dann nämlich weg und die drei Fragezeichen nehmen die Verfolgung auf. Nein, anders. Weil du ja meintest, Miss Pixie entdeckt sie. In dem Moment rennt das Mädchen weg und 3 Fragezeichen.
Ich habe einfach geschrieben, sie nehmen die Verfolgung auf. Und diese Verfolgung endet bei der Darmtoilette.
Ja, so, und darf ich was ganz kurz sagen?
Bitte.
Wir rattern hier ganz schön durch.
Naja, weil es gibt nicht, eigentlich wollten wir das auf eine halbe Seite reduzieren.
Es ist ja richtig, aber jetzt kommt für mich persönlich die schlimmste Szene vom ganzen Hörspiel.
Und zwar die Toilettenfrau.
Ja, erstmal heißt die Frau Conchita. An sich nichts Ungewöhnliches, sie hat auch einen spanischen Akzent.
Ich habe auch geschrieben, Spanisch oder Mexikanerin und natürlich Klofrau, Klischee. So,
jetzt weiß ich nicht, ich will mich jetzt nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen, aber der Name Conchita ist jetzt in meinen Augen nicht so häufig. Vielleicht kommt er in Mexiko auch vor, keine Ahnung. Wir verbinden ja damit Conchita Wurst. Diesen österreichischen Travestiekünstler, der damals den...
Die einen Bart hat.
Ja, und den Eurovision Song Contest gewonnen hat. Lustigerweise hat er jetzt, glaube ich, vor ein paar Tagen die Rolle getötet. Irgendwas hatte ich gelesen auf so einer Push-Nachricht. Ist Conchita Wurst tot?
Oh, okay.
So, mir ist aufgefallen, ich glaube, das wird im Buch sogar noch ein bisschen weiter ausgewalzt, dass diese Klofrau sehr auf die Geschlechtertrennung achtet. Das betont sie sehr. Und da habe ich gedacht, Herr Minninger, ist jetzt der Name Conchita bewusst gewählt wegen dem Conchita-Wurst-Thema? Oder ist es nur ein Zufall? Weil Geschlechtertrennung und wir wissen, aha, ein Mann, der sich als Frau verkleidet, mit Bart, was singt. Also ist da irgendwie ein ernsthafter Hintergrund, eine Kritik oder eine Anspielung oder ist das alles Zufall?
Ich habe hier nur als Vermerk geschrieben, rassistisch albern.
Rassistisch sogar, warum das?
Naja, diese typische, es kann natürlich kein...
Stereotyp meinst du?
Es kann natürlich kein hochdeutsch sprechender Mann oder Frau sein, die da steht. Nein, es muss natürlich eine Ausländerin sein, die da steht. Das sehe ich jetzt auch von mir ein bisschen albern, aber es war mir halt zu, weiß ich nicht.
Ich will ja jetzt nicht sagen, dass es ungewöhnlich ist, dass da eine Mexikanerin oder eine Spanierin steht. Mir hat es eher sauer aufgeschossen, dass ich dachte irgendwie, was soll das mit der Geschlechtertrennung? Muss das so extra so
was betont werden? Was mir aber aufgefallen ist, also dann kommt ja Miss Pixie dazu und anstatt sie sofort in die Darmtoilette zu schicken, ich würde da sofort sagen, ja, geh mal da rein, wir haben gesehen, wie sie da reingerannt ist, heult Peter rum, dass die Klofrau sie nicht reinlassen wollten. Ich meine, da kommen 3 15-, 16-jährige Jungs angerannt und verfolgen ein kleines Mädchen. Da würde ich auch sagen, wartet mal kurz draußen. bis das kleine Mädchen wieder zurückkommt, dann klären wir das gegebenenfalls noch mit der Polizei.
Ja, aber sie sagt ja, es ist kein kleines Mädchen erschienen. Hier ist niemand. Und die Detektive drängen aber darauf, wir wollen da jetzt rein und uns selber überzeugen.
Ich würde trotzdem keine 3 16-jährigen Jungs auf die Darmtoilette lassen, weil sie sich von irgendwas überzeugen wollen.
Davon mal abgesehen, gerade die prüden Amerikaner. Peter spricht ein Machtwort, dass sie sich selbst davon überzeugen sollten, ob jetzt jemand auf der Darmtoilette ist oder nicht. Und dann wird endlich dieses Damen-WC untersucht, aber es ist niemand da. Und während noch die 3 Fragezeichen darüber sprechen, dass das Mädchen verschwunden ist, stellen sie fest, dass Miss Pixie verschwunden ist.
Erstmal lässt sie ja Miss Pixie auf Toilette, aber auch recht widerwillig. Miss Pixie hätte sie doch sofort auf die Darmtoilette lassen können. Das habe ich mir auch in Klammern. Wieso darf sie nicht auf die Darmtoilette?
Also weil das später ja mal wichtig wird, weil wir greifen jetzt mal wieder vor. Die Conchita wurde ja von jemandem engagiert. Wir sagen aber noch nicht von wem. Und natürlich soll sie Zeit schinden. Und deswegen dieses ewige, nein, da ist niemand, doch, da ist jemand, aber ich lasse euch da nicht rein und mein Putzschrank ist aufgeräumt, da ist niemand drin. Das zieht sich so ellenlang hin, dass für mich das keinen Spaß macht, dazuzuhören, weil einfach sich das so im Kreis dreht. Ich habe keine Freude daran, wenn da ewig die 3 Fragezeichen sagen, was ist denn hier los und wollen sie nicht mal? Hey, pass auf, da ist mein Putzschrank und der ist leer und auf Damen-WC kein kleines Mädchen. Ja, aber und nach dem 5. Mal denke ich, man, jetzt geht doch endlich mal da rein.
Genau, das war eine Szene, die mir auch sehr negativ aufgefallen ist. Und ich habe mir noch notiert, dass das Foto in dem Wochenblatt, weswegen sich eigentlich abends getroffen haben, gar nicht in die Szene gekommen ist. Weil gerade wo sie es zeigen wollen, entdecken sie ja das Mädchen wahrhaftig im Foyer. Und das Foto im Wochenblatt spielt auf einmal gar keine Rolle mehr.
Stimmt, darüber sprechen die gar nicht.
Genau, darüber sprechen die gar nicht mehr. Ist ja jetzt auch nicht mehr wichtig, weil jetzt haben sie das Mädchen ja so gesehen. Aber ich fand es definitiv einen kleinen Satz wert.
Aber wo noch ein kleiner Satz, der Mr. Firehouse erscheint, der Intendant, und der will wissen, was denn alle auf dem Damen-WC machen. Und dann erfindet Justus ganz schnell eine Ausrede, dass seine Cousine hier verschwunden ist und sie suchen sie. Und anschließend, das fasst dann der Erzähler zusammen, schauen sie sogar nochmal auf dem Herren-WC nach, aber auch da ist kein Mensch.
Mir ist noch eine Kleinigkeit aufgefallen. Während sie auf die Damentoilette gehen, hört mal Peter murmeln, ah, so sieht das hier aus.
Oh Gott, ja.
Also da dachte ich so, wie bitte? Ihr wolltet immer mal sehen, wie eine Damentoilette von innen aussieht. Wahrscheinlich war das Hauptgrund, um auf die Damentoilette zu kommen. Auf jeden Fall.
So, und jetzt muss ich nochmal was sagen. Ob das
wieder improvisiert ist, oder?
Das ist definitiv in meinen Augen improvisiert. Und jetzt muss ich nochmal was sagen. Da merkst du doch mal, zu was für einer Farce die ganze Serie geworden ist.
Die veralbern sich doch selber.
Ja, weil sie genau wissen, du Idiot da vorm Kassettenrekorder oder vor deinem Lautsprecher. Du bist doch derselbe, der vor 40 Jahren den Superpapagei gehört hat. Du bist doch jetzt auch in unserem Alter. Du willst doch bestimmt nicht so eine Folge hören wie Phantomsee oder Karpatenhund, sondern was so heute auf deinem Niveau ist. Und deswegen bauen die sowas ein, oder was?
Ich verstehe das auch nicht. Also ich glaube auch, das ist wieder improvisiert, aber als Regisseurin würde ich sagen, Leute, lasst das bitte. Das hat letztes Mal schon nicht geklappt.
Weißt du, die sind 16, die sind 17. In dem ihren Alter sollten die eigentlich permanent auf Trebe sein, unterwegs, mal abends heimlich ein Bier trinken oder sich einen durchziehen und mit ihren Freunden abhängen. Also ich glaube, in dem Alter hat man schon seine ersten sexuellen Erfahrungen wahrscheinlich auf dem Klo mit seiner Freundin. Und aber Peter tut so, ach so sieht das aus.
Ja, also
Das ist so
habe ich das noch gar nicht betrachtet.
Die sind so brav und so langweilig. Ich weiß, die Serie ist so konzipiert, aber ich würde mir gerne mal, sowas würde ich mir wünschen. Nicht so improvisiert, ach so sieht es aus, sondern eher sowas wie, oh, hier war ich schon mal mit Kelly.
das wäre ja? gut.
Da würde ich denken, geil. Du kleine
Sau.
Du kleine Drecksau.
Peter. Ja? Hey, Ghetto-Fist auf Peter.
Oder? Das wäre doch viel witziger. Nein, das hören ja auch Achtjährige. Ach, so sieht das also aus.
Auf jeden Fall ist auf einmal auch Miss Pixie verschwunden.
Richtig,
und genau. Und jetzt taucht nämlich der Intendant auf. Und hier habe ich mir auch in Klammern merkwürdige Musik hintergeschrieben. Weiß aber nicht mehr, warum.
Ich auch nicht mehr. Ich glaube, ich habe da auch was vernommen.
Okay.
Wir stürmen vor in die nächste Szene. Wir befinden uns wieder in der Zentrale. Jetzt fängt Peter nämlich langsam wieder an, nervös zu werden. Und er glaubt jetzt doch an die Zeitreisetheorie. Hier sagt er es zum ersten Mal. Justus widerspricht dem Ganzen, aber auch er hat keine Antworten, was ich für Justus ziemlich schwach finde.
Weil ich ihn schwach finde, was aber ein bisschen wieder die Spannung wieder ein bisschen nach oben treibt, finde ich, weil ich habe hier tatsächlich mal wieder vermerkt, bis hierhin gar nicht schlecht.
Jetzt fragt Bob nach dem Nutzen. Ich weiß gar nicht, warum ich mir das aufgeschrieben habe. Auf jeden Fall schließen sie Mrs. Pixie als Drahtzieher aus. Und ach ja, genau, wer hat denn einen Nutzen davon, dass alles so zu planen, dass das Mädchen da erscheint und wegrennt.
Auf jeden Fall an ihrer Glaubwürdigkeit zu sägen, fällt in dem Fall auch aus, weil sonst würden sie das Mädchen da nicht vor so vielen Zeugen auftreten lassen.
Genau, und damit ist auch die Theorie vom Tisch, dass jemand Mrs. Pixie in den Wahnsinn treiben möchte, weil normalerweise macht man nämlich sowas dann nur, so wie bei der Ameisenmensch, Letitia Redford ja am Anfang die Vogelscheuche immer sieht, wenn keiner in der Nähe ist. Und alle denken, die ist eh bekloppt. Aber weißt du, was mir jetzt im Nachhinein aufgefallen ist? Alle, die Letitia Redford erwähnt, die mir nicht glauben, die sind ja alle selber die Vogelscheuche. Ja. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Mrs. Chum, die glaubt mir nicht, Vogelscheuche. Das Ehepaar Boris glaubt mir nicht, Vogelscheuche. Und mehr sind da ja nicht.
Okay, nur Professor Woolley, der glaubt mir ein bisschen.
Der hat es ja selber gesehen, genau, aber sagt, ich habe nichts gesehen, ich bin Arzt und lieber Wissenschaftler. Ich glaube, Miles war der Einzige, der sie nicht gesehen hat, oder?
Stimmt, der kam ja auch erst später dazu als...
Genau, der hat sie nie gesehen und er sagt ja dann auch wieder dieses Ding. Aber wir schweifen ab, wir haben schon über diese Folge gesprochen, mir ist es halt nur aufgefallen.
Ich habe hier als nächsten Punkt geschrieben, Telefon klingelt, die drei flippen aus.
Wie, sie flippen aus?
Naja, das Telefon klingelt und dann hört man so, boah, was ist hier los? Das Telefon klingelt, oh Gott, geh mal ran. Also es ist wieder so in Szene gesetzt, statt, oh, das Telefon klingelt, geh doch mal ran. Ich meine, ja, gut, so, dann...
Oh, oh, Verstärker.
So, oh, Telefon, genau, und dann kommt wieder der Verstärker ins Spiel. Man hört auch wieder dieses Klickgeräusch. Mhm.
Das ist aber gut. Ich meine, das ist ein wichtiges Element der Serie, was bis heute beibehalten will.
Ja,
wird.
Okay.
Das mag ich.
Drei, fünf, was aus? Miss Pixie.
Genau.
Aufgeregt am Telefon.
Jetzt fragt sie nämlich nach, Justus, Jonas, du bist doch einer der Jungs, die gestern bei mir waren. Denn sie hat nämlich doch die Visitenkarte an sich genommen. Das ist mir jetzt ein bisschen zu dramatisch. Denn als Justus nachfragt, was ist denn, ist sie ganz kurz nicht zu hören.
Genau, man hört noch, wie sie sagt, meine Tochter ist... Dann ist Stille,
ja.
Dann fragt Justus nach, Mrs. Pixie. Und dann sagt sie, kommt schnell her, sonst kann ich für nichts garantieren.
Ja, sie kann für nichts garantieren. Das klingt so, als würde sie sich gleich die Pulsadern aufschneiden.
Richtig, in dem Moment war ich aber wieder mit Spannung dabei. Weil ich habe mich gefreut, was kommt jetzt?
Ja, aber ganz kurz, ich finde es ja gut, dass du sagst, oh, das Hörspiel wird jetzt wieder spannend. Aber das ist doch Im Nachhinein denkst du jetzt auch so, das habt ihr doch nur gemacht, um mich wieder anzufüttern, weil dieser Satz ist so überflüssig. Ich kann für nichts garantieren.
Eins der Elemente, warum ich sage, ich würde die Folge kein zweites Mal hören. Weil, ich sag mal so, wenn man sie zum ersten Mal hört, ist man wirklich hier wieder dabei. Man ist man hat ja auch noch so viele Fragezeichen im Kopf. Mhm. Was ist es, warum ist die Tochter da auf einmal, weil man ist ja selber ein bisschen davon überzeugt, es kann ja nicht einfach ein Zwilling oder irgendwas sein. Sie sieht genauso aus wie auf dem Foto, hat das Kleid an. Wie kommt sie da auf einmal hin? Verschwindet denn auch noch auf Toilette spurlos? Von daher, das sind so Sachen, wo ich in dem Moment noch denke, Mann, ich bin so gespannt, wie sich das nachher alles aufklärt.
Aber ich den Satz schon sagen, wo ich wieder lachen. Ich gebe dir recht, weil so eine Sachen, die wären früher in der Zentrale ausdiskutiert worden. Teilweise machen sie das ja, dass sie dann halt Verdächtige ausschließen und auch denken, Mrs. Pixie ist nicht verantwortlich. Aber sie hätten vielleicht gesagt, gehen wir doch nochmal die Szene durch. Was genau ist passiert? Das ist nochmal analysieren. Stattdessen klingelt das Telefon. Es wird eine Effekthascherei erzählt mit dem Satz, ich kann für nichts garantieren. Es kommt wieder dramatische Musik und sie eilen zum nächsten Ort, jetzt nämlich ins Apartment von Mrs. Pixie.
Genau.
Das wird jetzt nicht mehr aufgegriffen, sondern es geht einfach weiter.
Vor allem, dann wird die Szene auch wieder sehr belanglos und langweilig. Die Stimmung sinkt sofort wieder und sind bei Mrs. Pixie. Die erwähnen noch, dass sie ja recht ärmlich eingerichtet ist für eine Schauspielerin.
Es fällt ihnen eine körperliche Veränderung an, Mrs.
Pixie. Sie ist geschrumpft.
Richtig, und da mochte ich Peter, wie er dann so sagt, irgendwie, entschuldigen Sie bitte, aber kann es sein, dass sie kleiner geworden sind?
Ich will Ihnen nicht zu nahe treten. Ja.
Und sie sagt dann auch, also dein Charme ist jetzt nicht gerade der beste. Sie pflichtet ihm bei, ja, denn sie trägt nämlich Pumps, die ihre Größe variierend verändern. Und das zeigt ja nur sein detektivisches Können und seinen Scharfblick, wo ich so denke, na okay, festzustellen, dass jemand 10 cm größer oder kleiner ist, da muss man jetzt nicht studiert für haben.
Und in dem Moment sitzt man als Hörer da und denkt sich, was zur Hölle ist denn jetzt passiert? Könnt ihr mal mit diesem Gelaber aufhören? Das hat mich in dem Moment wirklich aufgeregt.
Es wird noch besser, da kommen wir gleich zu. Was ich aber mochte, sie scheint ein gewisses Vertrauen zu den Detektiven aufgebaut zu haben, weil sie ja sagt, normalerweise, man muss das nehmen, was man kriegt, Olli.
Ja,
du wirst nie wieder einen Höhlenmensch bekommen. Deswegen freu dich an dem, was du hast. Also, sie ist gar nicht mehr so eklig, sondern
sie ist kleiner.
Ja, und sie sagt, normalerweise mache ich in diesem Look keinem die Tür auf. Und da merkt man doch, dass sie Vertrauen zu den Jungs hat, dass sie die mag und sie so begrüßt.
Das fand ich aber gut. Wo ist ihre ich kann für nichts garantieren Stimmung auf einmal weg. Hin? Sie ist total entspannt.
Das ist und, weg. Das kritisiere ich auch.
Das ist wirklich, die Szene verpufft total.
Sie ist sehr fertig mit der Welt und sie glaubt, dass Aurora sich bei der Verfolgungsjagd in die Enge getrieben fühlte und dann einen Zeitsprung vollführt hat. Also fassen wir das jetzt mal mit unseren Worten zusammen. Nachdem das Mädchen auf die Toilette geflüchtet ist, hat es wahrscheinlich mit dem Finger geschnipst, denn irgendwie diese Erfindung von dem Mr. Kurtz muss es ja dann anscheinend doch geben. Und das Mädchen ist in der Lage, jederzeit in der Zeit hin und her zu springen. Das wird dir suggeriert.
Die Tochter hat sie angerufen und Mrs. Pixie war so geistesgegenwärtig, den Anrufbeantworter die Aufnahmefunktion einzuschalten und das Gespräch mitzuschneiden.
Ja, und das hier, wird aber auch wieder sowas so ein...
Guck mal, sie hat noch Kassetten.
Ja.
Darf ich euch an euren dämlichen Verstärker erinnern, ihr drei Fragen? Ich hätte fast was gesagt. Aber wir sind ja trotzdem, wir sind ja Fans, das da muss ich nochmal erwähnen. Also ich finde das schon super, aber ich mag es auch ein bisschen emotional über diese Sache zu diskutieren.
Ja. Und hier wieder meine Theorie, dass der André Mininger das schon komplett als Hörspielskript runtergetippt hat und dann für die Buchveröffentlichung ein bisschen verfeinert hat.
Du erwähnst das Buch gar nicht mehr, vermisse ich gerade ein bisschen.
Das hebe ich mir für den Schluss auf.
Ah, okay.
Achso, ich kann dir aber was dazu sagen, weil alles, was wir bis jetzt gehört haben, ist haargenau wie im Buch. Meistens sind ja irgendwelche großen Szenen manchmal weggeschnitten. Du erinnerst dich zum Beispiel beim Ameisenmensch, die Szene, in der die Killerameisen kommen, Justus bedrohen und das Haus wird abgebrannt von Letitia Redford. Wo man gesagt hat, ach, schade, dass das rausgeschnitten wurde. Sowas hast du hier nicht. Das Hörspiel hält sich bis jetzt akribisch an die Buchvorlage. Deswegen kann ich keinen großartigen Vergleich ziehen.
Okay.
Na, du wolltest wissen, warum ich das Buch nicht mehr erwähne.
Nein, du hast den Vergleich aber gerade gezogen. Auch wenn du mich hassen wirst, dass ich das jetzt wieder erwähne.
Ja.
Aber in dem Moment, wo sie sagt, ich habe sogar die Aufnahmefunktion vom Anrufbeantworter eingeschaltet und das Gespräch mitgeschnitten, da dachte ich schon wieder an so einen Betrugsfall von Poltergeist, dass diese Dame diese drei Fragezeichen irgendwie nur ablenken möchte oder irgendwas. Weil das klang so wie, ach, guck mal, die hat wieder angerufen und damit ihr hier was zum Fressen habt, habe ich euch eine Aufnahme mitgeschnitten. Klang für mich auch so wie ein Ablenkungsmanöver. So ein
bisschen. Ach so,
aber,
du hast also zu dem Zeitpunkt gedacht, dass die drei Fragezeichen einfach nur benutzt werden.
Genau, weil nämlich diese Sache mit dem Mädchen konnte sich für mich nicht aufgeklärt. Also, dass das Mädchen halt genauso aussieht und das Kleid hat und also definitiv offensichtlich entweder wirklich eine Zeitreisende ist oder halt Mrs. Pixie das alles inszeniert hat, mit der auch mit der Klofrau, die kam mir dann so ein bisschen als Komplizin in Frage. Und das, auf so eine Aufklärung hatte ich mich schon einigermaßen vorbereitet, aber es kam ja doch alles ganz anders.
Aber war es am Ende besser?
Ich will nicht vorgreifen.
Das Ding ist, wir peitschen gerade so ein bisschen das komplette Hörspiel durch, weil am Ende wird es, glaube ich, viel zu bereden geben in der Zusammenfassung. Genau. Deswegen hebe ich mir das eigentlich gerade alles
auf. Die Tochter erzählt am Telefon auch tatsächlich nicht viel. Sie erzählt, dass sie halt auf einer Reise ist. Man hört auch eine kindliche Stimme auf jeden Fall raus, sodass man ausschließen kann, dass es jetzt eine erwachsene Tochter ist, die da irgendwas erzählt.
Das ist so ein Mittelding. Es ist nicht ein ganz kleines Kind.
Aber naja, es ist schon ein kleines, also schon ein 12-jähriges Mädchen. Also, das hört man schon deutlich raus.
Naja, also dem Alter entsprechend, wie sie beschrieben wird. Ist halt ein kurzes Gespräch und die Mrs. Pixie ist halt auch wirklich total von sich, aber freut sich auch, ihre Stimme zu hören. Und sie glaubt ja wirklich felsenfest an diese Zeitreisegeschichte. Dann verstummt aber die Kinderstimme und die Mrs. Pixie sagt noch Aurora, Aurora. Und dann ist das Gespräch beendet, weil sie aufgelegt hat.
Jetzt kommt der Auftrag.
Endlich jetzt nach 2/3 des Hörspiels sind sie offiziell engagiert. Als ich das Buch gelesen habe, habe ich gedacht, okay, wir sind jetzt auf Seite 80 von 127 Seiten und jetzt habt ihr endlich einen Fall. Na, herzlichen Glückwunsch. Was war das ganze Geplänkel bis jetzt davor?
Na gut, eine Spannung einer Geschichte hängt ja nicht davon ab, ob die drei Fragezeichen offiziell einen Auftrag bekommen oder einfach so Dinge passieren und sie vielleicht ein bisschen ermitteln. Da hätte ich mich jetzt nicht so dran aufgehangen.
Doch, weil ewig um den heißen Brei rumgesprochen wird. Ist das ein Fall? Es ist kein Fall. Doch, es ist ein Fall.
Der Auftrag ist tatsächlich auch ein bisschen unspektakulär, weil er sieht nur vor, sie und ihre Tochter zu schützen. Und zwar hat Miss Pixie Angst, dass ihre Tochter, da sie ja fest davon überzeugt ist, dass es eine Zeitreise ist, zu Untersuchungen ihr weggenommen wird.
Genau, und sie braucht die Detektive auch als Zeugen, weil ihr sonst keiner glauben wird.
Ja.
Und Peter ist mal wieder sehr sarkastisch. Er sagt, sie geben doch immer 100%. Warum sagt er das? Ach, weil sie ihre Rolle beibehalten soll, ne? Sie soll jetzt nicht irgendwie panisch werden oder sich zu sehr da reinsteigen.
Dazu habe ich keine Notizen. Entweder ist mir das entgangen oder fand ich nicht wichtig genug.
Wir wissen ja, er mag sie nicht.
Ja.
Und er will ja eigentlich ihr eins auswischen. Was zu diesem Zeitpunkt sich jetzt eigentlich ad acta gelegt hat, aber er sagt dann sowas, naja, sie geben doch immer 100%.
Okay, wenn er es gesagt hat, ist er in dem Moment wieder mein persönlicher Held, weil ich mag diesen Sarkasmus.
Und Justus mahnt zur Vorsicht, dass Mrs. Pixie kein Sterbenswörtchen an die Außenwelt erklingen lassen möchte. Und als die drei Fragezeichen sich schon umdrehen und gehen wollen, jetzt wieder kommt es dazu, bemerkt Justus einen Umschlag auf dem Boden. Und jetzt der Satz, den müsst ihr euch jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen. Justus Jonas sagt, es ist ja nicht meine Art, mich in das Privatleben anderer Menschen einzumischen. Das ist ja wohl die größte Lüge, oder?
Dann kam wieder Skinny am Schlemmchen, meinte, du Fettsack!
Ich habe hier dahinter stehen, ha, ha, ha. Justus Jonas ist ja wohl der neugierigste Mensch der Welt, der immer in allem ein Geheimnis sieht und aufklären möchte und jetzt auch nicht sich davor schreckt, irgendwo einzusteigen oder fremdes Eigentum irgendwie zu beschädigen. Ich sag nur hier den Stein, den sie reinschmeißen bei Grusel auf Campbell Castle und dann da mit Rohren rumschießen. Egal, das fand ich jedenfalls ein bisschen amüsant.
Ich habe mir nur dazu notiert, wie gruselig, einen Brief auf dem Boden. Wo ich den Dreier aber ein bisschen Unrecht getan habe. Es sind ja schließlich Detektive und die müssen auf so eine Kleinigkeiten halt auch achten, so alltäglich sie auch scheinen mögen.
Ja, aber wahrscheinlich hat André Minninger jetzt gemerkt, verdammt, diese ganze Zeitreise-Thematik, ich mache daraus nichts Vernünftiges, jetzt muss noch was anderes rein, um diesen Fall zu würzen. In diesem Umschlag befindet sich nämlich eine
Art Postkarte.
Na, wie so ein Erpresserbrief, eine Karte mit aufgeklebten Zeitungsbuchstaben.
Genau.
Und darauf steht, ich kürze das jetzt ab. Antworten finden Sie in Ihrem Kleiderschrank.
Antwort auf all Ihre Fragen finden Sie im Kleiderschrank. Da möchte sie jetzt natürlich auch sofort nachsehen, aber Justus will sie noch aufhalten. Warum, dachte ich mir in dem Moment. Ich dachte, Justus wäre eigentlich der Erste, der sofort zum Kleiderschrank preschen würde.
Ich will mich ja nicht in das Privatleben anderer Menschen einmischen, aber ich werde mir dann mal Ihren Kleiderschrank anschauen und die Dessous mir schon mal...
Na gut, wollte er in dem Moment halt nicht und mich wundert es, dass er nicht so neugierig war, auch da reinschauen wollte. Warum er schon wieder diese Gefahr geahnt hat, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall öffnet sie den Kleiderschrank und dann hört man auf einmal einen Schrei, wieder spannende Musik.
Ich glaube, das war das gleiche Geräusch wie aus dem Poltergeist.
Warum du mal Poltergeist erwähnen
musst? Ja, weiß ich auch nicht. Jedenfalls ist ein kurzer Moment Aufregung, die sich dann auch schnell widerlegt. Und dann wird dem Hörer zu verstehen gegeben, dass zwischen den Regalen eine unterarmlange Wasserpistole im Schrank befestigt.
Dachte ich auch.
Na, man hört auch, wie wenn sie den Schrank aufreißt, dass da irgendwas spritzt.
Ja, ich habe erst an eine Schlange gedacht.
Mhm. Diese Flüssigkeit trifft jedenfalls auf die andere Seite, wo ein Spiegel hängt. Und Justus ist dann todesmutig und kostet dann
dieses Zeug. Das fand ich echt mutig, muss ich ganz ehrlich. Hatte sogar aufgeschrieben, mutig, dass Justus kostet, habe ich dazu geschrieben.
Und er identifiziert dieses Gebräu als Zitronensaft.
Und wir erinnern uns.
Ja.
Wer ist allergisch auf die Zitrusfrüchte?
Ja?
Wer hat sich darüber im Foyer so krass lautstark aufgeregt? Miss Pixie.
Richtig.
Wer hat's gehört?
Aber es war schon wieder ein bisschen witzig, weil er dann so dramatisch sagt, ich verstehe, ein heimtückischer Anschlag. Man wollte mit Säure ihr Gesicht entstellen. Und Peter gleich so, oh mein Gott, Säureanschlagsopfer, die sind entstellt für immer. Selbst nach langwierigen Operationen wird das Gesicht nie wieder, wie es war.
Weil es ja auch nur eine Sorte von Säure gibt, die immer das Gleiche auslöst.
Ja, Justus sagte dann auch so, Peter, halt mal einen Ball flach, es handelt sich nur um Zitronensaft.
Aber nee, ich glaub,
wir
war alles,
wissen ja.
Das war alles wieder sarkastisch gemeint, glaube ich.
Ja. Zu diesem Zeitpunkt, als ich das Buch gelesen habe, war ich pappsatt. Weil ich wirklich dachte, das ist ja wohl nicht wahr. Was soll das? Also ich fühlte mich wirklich verarscht.
Oh.
Ich fand das nicht spannend und ich fand es alles zu konstruiert. Das war irgendwie mir alles zu harmlos, nicht wirklich aufregend und dachte irgendwie so, ach echt jetzt, Zitronensaftsäure.
In dem Moment machte tatsächlich auch die Sache mit der Größe und den Pumps wieder ein bisschen Sinn. Weil sie hatte ja in dem Moment ihre Pumps nicht an, die höhenverstellbaren Dinge.
Ja, aber ganz, jetzt muss ich dich mal fragen, wie groß sind denn die Pumps? Dass sie wirklich einen kompletten Kopf ich ja kleiner ist oder ich was?
Ja, gerade höhenverstellbar.
Sie wird ja nicht einmal getroffen, gesagt, nicht mal in ihren Haaren verfängt sich ein bisschen Zitronensaft, der ihr dann die Stirn runterläuft oder wie? Also das ist mir alles zu doof.
Ganz also ehrlich. Um es kurz zu erklären, sie ist natürlich nicht so groß, wie sie normalerweise mit den Pumps ist, darum wurde sie nicht getroffen, weil die Wasserpistole natürlich auf ihre offizielle Größe, die sie draußen natürlich mit den Pumps hat, ausgerichtet ist.
Ja, aber jetzt stell dir mal vor, das wäre so wie bei Saw. Die öffnen den Schrank und da kommt eine Guillotine raus. Also so ein Hackbeil kommt rausgeflogen und Gott sei Dank wurde sie nicht geköpft, weil sie gerade sowieso ein Kopf kleiner ist, weil die Pumps sind 40 cm hoch oder was.
Keine Ahnung.
Das hätte mir aber gefallen.
Ja, das glaube ich
dir. Wenn so eine Sense rausgekommen wäre. So, Fall gelöst. Jedenfalls ging es dem Täter darum, Mrs. Pixie für eine Weile außer Gefecht zu setzen. Und die Pumps haben sie gerettet.
Ja. Und hier denkt man sich als Hörer natürlich, meine Fresse, was ist hier los? Ein zeitreisendes Mädchen, ein verschwundener Vater, der wahrscheinlich auf Zeitreise ist. Und jetzt auf einmal dieser Säureanschlag. Meine Güte, was ist hier los? Also ich war, muss ich gestehen, immer noch bei der Sache. Ich dachte immer noch, Mensch, da willst du erstmal am Ball bleiben.
Witzig. Du hast dir vorgenommen, das Hörspiel, ich höre mir das zweimal an. Einmal in Ruhe für mich, mit einem schönen Wein oder Cognac in meinem Ohrensessel, höre dabei im Hintergrund leise Mozart an meinem Kaminfeuer. Das gönne ich mir. Und dann kommt, dieser Whisky ist aber mörderisch gut. Okay, ich fange gleich an zu notieren. Und jetzt erzählst du mir nach zwei Dritteln, ich war immer noch begeistert
dabei. Das wusste ich ja nicht. Also tatsächlich, die erste Stelle hat mich tatsächlich, ja, bisschen missgünstig gestimmt. Aber als es dann mit der Zeitreise kam und so, diese Folge kommt doch relativ schnell zur Sache und füttert einen auch mit dem, was man haben will. Kommen wir aber nun langsam dem Ende etwas näher.
Ja, jetzt befinden wir uns wieder in der Zentrale. Justus Jonas bewegt Inspektor Cotta dazu, dass er doch den Telefonanschluss von Mrs. Pixie überwachen soll. Und er findet da auch wieder eine kleine Lügengeschichte. Den drei Fragezeichen geht es eigentlich darum, rauszufinden, von wo Aurora aus angerufen hat. Durch diesen Säureanschlag aber kann Justus so tun, dass sie denken, vielleicht meldet sich ja nochmal der Attentäter bei ihr. Und darauf geht Cotta auch ein. Und der ruft dann später eine Zentrale an. Übrigens ganz schlechter Soundqualität, wie ich finde, dieser Anruf.
Oh ja, der ist auch sehr, man muss echt sich konzentrieren, um das zu verstehen, was er sagt.
Und er berichtet dann halt von einem merkwürdigen Anruf von einem jungen Mädchen. Und er kann aber damit nichts anfangen. Also er ist ratlos und er glaubt auch nicht, dass das was mit dem Säureattentat zu tun hat.
Und jetzt finde ich, dass die Stelle ganz, ganz schlecht wird, weil Justus in dem Moment sagt, ach, das ist eine Scherzanruferin, die unsere Miss Pixie ständig belästigt.
Genau.
Können wir mal ihre Adresse haben?
Ein Telefonstreich. Dann nehmen wir das in die Hand und wir werden natürlich auch keinem verraten, dass sie uns jetzt die Adresse geben.
Und da ist wieder der Justus der Neuzeit. So wäre Justus früher nie gewesen. Er hätte das ein bisschen cooler rübergebracht. Man merkt richtig, wie aufgeregt er gerade ist, weil er gerade Mr. Inspektor Cotta anlügt und diese ganze Geschichte erfüllt, weil er das wieder seine aufgetakelte Art wieder hat, dieses, ach ja, und natürlich wir werden sie damit auch nicht länger belästigen und sie müssen sich ja um wichtige Dinge kümmern, so nach dem Motto.
Er hat das früher eloquenter formuliert.
Und nicht in seiner Stimmlage, er wäre früher auch ruhiger geblieben bei der ganzen Sache.
Naja, aber Cotta ist jetzt auch nicht gerade die größte Leuchte.
Da dachte ich auch, wer zur Hölle ist das, der da. Also ich meine, Cotta kenne ich ja noch aus den früheren Folgen.
Ja.
Und darauf dauern. Wie fängt er an mit dem Gespräch? Irgendwie so, hallo Jungs! Oder irgendwie. Ich dachte, was ist das für einer?
Na, ich muss auch dazu sagen, Inspektor Cotta, der kam ja erst ziemlich spät in den Hörspielen vor, also in der ganzen Serie. Denn wie wir ja wissen, war eigentlich einmal Kommissar Reynolds der führende Polizeibeamte von Rocky Beach. Der ist aber in Rente geschickt worden, als dann die deutschsprachigen Autoren das Zepter übernommen haben und keine amerikanischen Fälle mehr kamen. Und da hat man halt den Inspektor Cotta eingeführt, der in den ersten Folgen auch noch so eher ein bisschen sporadisch vorkam, aber irgendwann so schon eine feste Nebenrolle bekommen hat. Und hier, Holger Malich spricht ihn ja.
Mhm.
Und in den ersten 3-4 Hörspielauftritten hatte er noch so verschiedene Sprecher sogar. Der ist erst übrigens seit Fußballgangsterfest dabei.
Okay.
Inspektor Cotta alias Holger Malich. Wenn man so die ersten Folgen hört, in denen er vorkommt, ist er noch so eigentlich wie so ein Kumpel von den Detektiven. Nach Motto, wenn mal was ist, könnt ihr mich fragen, ich helfe euch. Ich habe aber immer nicht viel Zeit. Aber er ist so mehr so wie so ein Partner in Crime. Und jetzt in den letzten Jahren ist er eigentlich nur so ein mürrischer, bärbeißiger Grummeltyp geworden, der eigentlich immer genervt ist, wenn die Detektive sich melden.
Ist mir hier jetzt nicht aufgefallen.
Naja, er sagt ja schon so, kann ich jetzt mal auflegen? Ich will jetzt mal eine Mittagspause oder brauchst du noch irgendwas?
Ja, meint er, Mensch, ist gut, dass ihr es übernehmt, dann kann ich mich jetzt beruhigt in meine Mittagspause gehen. So habe ich es aufgefasst.
Jedenfalls gibt er bereitwillig Auskunft, nämlich die Adresse von einem Hotel in Anaheim. Zimmer 307.
McFerry, Mrs. McFerry.
Mrs. McFerry war die Anruferin, genau, das erfahren die alles. Und Justus weiß auch schon wieder mehr, will aber sich noch nicht in die Karten gucken lassen. Und er lässt dann Peter und Bob im Unklaren. Jedenfalls beschließen sie dann, dass sie erstmal zu der angegebenen Adresse fahren.
Und da ist wieder mal Kommissar Zufall. Weil in dem Moment, wo sie an die Rezeption oder in die Nähe der Rezeption eintreffen.
Im Cotton Bay Hotel.
Den Namen habe ich mir tatsächlich nicht notiert, weil ich habe gesagt, das ist so unwichtig. Ist nämlich eine Frau und die verlangt natürlich den Schlüssel für Zimmer 307. Mhm. Und sie sagt auch noch, dass sie...
Okay. Wir haben beide hier Kommissar Zufall stehen, ohne uns abgesprochen zu haben.
Okay. Und sie verlangt natürlich Zimmer 307 und sagt natürlich auch ihren Namen, dass sie Mrs. McFerry ist.
Mhm.
Und damit.
Sind eine Sekunde im Foyer.
Genau, in der Sekunde. Ich meine, hätten die gesagt, die drei Fragezeichen saßen irgendwie anderthalb Stunden im Foyer und haben sich beraten, was sie jetzt machen sollen und dann, aber nein, die betreten das Foyer, Mrs. McFerry ist da, Zimmer 307 und dass sie auch ihren Namen sagt und nicht einfach sagt, ich hätte gern Zimmer 307.
Kollegen, da haben wir aber Glück gehabt.
Hab ich dann auch gedacht, ja, ihr Schwachköpfe.
Es gibt Folgen, in denen wirklich der Erzähler dann sagt, nach 2 Stunden fragten sich die Detektive, ob sie jetzt an der richtigen Spur sind und dann kommt auch mal so ein Satz, so, Mensch, jetzt sitzen wir ja schon ewig rum, wollen wir nicht langsam aufgeben? Wer dafür ist, hebt die Hand und dann würde sowas passieren.
Ja.
Aber nicht nach einer Sekunde. Er sagt dann jedenfalls zur rechten Zeit am rechten Ort, der gute Herr Jonas, und dann geht die Frau irgendwie zum Kaffeeautomaten und da belauschen sie ein Handygespräch, auch ein Riesenzufall. Die Mrs. McFerry hat dann jedenfalls einen Erpresser am Telefon.
Also man hört aus dem Gespräch raus, dass sie den Erpresser offenbar mit irgendwas beauftragt hat.
Und ihn fürstlich belohnt hat.
Fürstlich belohnt hat, habe ich auch wieder schmunzeln.
Ja, das kommt gleich. Das kommt nachher nochmal.
Sie wohl jetzt mehr Geld möchte oder der Erpresser mehr Geld möchte, weil er die Sache sonst auffliegen lassen müssen. Also er erpresst jetzt mit diesem Auftrag halt.
Ja, aber Mrs. McFerry sagt, passen Sie auf, morgen früh reise ich ab, dann müssen Sie schon zu mir ins Hotel kommen. Dann will Bob hinterher, weil sie dann zum Fahrstuhl geht, zu ihrem Zimmer möchte. Justus mahnt aber zum Rückzug und er möchte da erstmal die Mrs. Pixie ins Vertrauen ziehen.
Genau, da kommt dann Bob auch dazu und meint, Mensch, hast du schon wieder alle Hintergründe durchschaut? Das habe ich in dem Moment auch gedacht. Mensch, Justus, du hast den Fall doch schon wieder gelöst für dich.
Denn er will auch noch Cotta benachrichtigen und kündigt für heute Abend eine Sondervorstellung nach der eigentlichen Hauptaufführung im Stadttheater an.
Hat das schön formuliert.
Also es
spricht schon vom Finale, habe ich hier geschrieben. Und möchte die Abendlichtheater... Okay, das ist...
Also ich sag mal so, wenn so ein Drei-Fragezeichen-Fall nach dem Baukastenprinzip funktioniert, macht Herr Minninger eigentlich alles richtig? Die Umsetzung ist wieder ein bisschen was anderes.
Und inhaltlich. Also der Baukasten, die Steine sind an der richtigen Stelle, aber irgendwie...
Jetzt sind wir wieder in Mrs. Pixies Garderobe zum dritten Mal. Cotta und die Fragezeichen befinden sich in der Garderobe. Die Mrs. Pixie kommt begeistert und euphorisiert herein. Weil
Justus hat eine Überraschung angekündigt.
Aber deswegen ist sie ja gar nicht so euphorisiert.
Na, weil es eine super Vorstellung war.
Es war eine super Vorstellung. Und hier habe ich mir notiert, an dem Punkt wurde sie mir immer sympathischer. Ich muss dazu sagen, die Sprecherin leistet auch eine sehr gute Arbeit. Doch, ich fand sie gut.
Mir hat nicht so gefallen.
Ich fand es viel schlimmer, als ich das Buch gelesen habe, fand ich diese Truller unerträglich. So wie sie rüberkommt und geschildert wird. Und die Sprecherin hat es für mich geschafft, die Figur sympathisch erscheinen zu lassen.
Okay, das ist ihr bei mir nicht gelungen.
Wir meckern immer so viel rum. Ich will aber auch was Positives sagen. Und ich muss die Frau loben. Ich finde, da haben sie eine gute Wahl getroffen. Der Intendant und die Mrs. Shatner stoßen dazu.
Hier habe ich eine Frage.
Ja.
Es wird irgendwie erwähnt, dass die sagt, und warum haben sie mich hier hingeführt, Frank? Also zum Intendanten, warum haben sie mich hier hingeführt? Ja. Und er steht da, als er ferngesteuert war und wusste eigentlich auch nicht, warum er sie da hingeführt hat. Jetzt habe ich die Frage an dich, warum hat Frank sie da hingeführt?
Als sie ihn fragt, warum bin ich hier? Guck mal, was ich mir dazu notiert habe, wie er reagiert.
Also ich, ja genau, so stand er da.
So, also ich weiß ja auch nicht. Also, so, und das wirkt auch wieder so dumm.
Da wusste ich auch nicht, weil ich da anfangen sollte.
Der hat vergessen, die Gehirntabletten heute zu nehmen und albert so rum. Und das ist wieder sowas, woran die neuen drei Fragezeichen folgen. Alle kranken.
Vor allem dachte ich in dem Moment auch, hat Justus ihn vielleicht beauftragt? Wäre schön, wenn wir davon auch in Kenntnis gesetzt werden.
Stimmt, das wird auch nicht erwähnt.
Das wird gleich erwähnt, ob Justus ihn beauftragt hat oder irgendwas. Ja. Das wird einfach, deswegen fühlen sie mich hierher. Warum führt er sie eigentlich dahin?
Weil jetzt wieder die Justus-Jonas-Show
kommt. Jetzt kommt wieder die Justus-Jonas-One-Man-Show.
Er konfrontiert Mrs. Shatner. Sie hätte ja nicht nur angeblich Rechtschreibprobleme, weil sie das M und das N verwechselt. Da müsste ich mir jetzt nochmal das Hörspiel komplett anhören.
Genau, bei dem Hörer fällt das noch nicht auf. In dem Moment dachte ich, was redet er da?
Aber das fiel mir im Buch auch nicht auf.
In dem Buch müsste man das ja eigentlich deutlich irgendwie
also angeblich,
schreiben.
Anscheinend hat Herr Jonas rausgehört, dass sie M und N mit dem Buchstaben ein Problem hat.
Und zwar nicht nur beim Sprechen, sondern offensichtlich auch beim Schreiben, was ja dem Hörer auch nicht mitgeteilt wird. Hätten ja sagen können, als sie den Erpresser oder den Brief in der Wohnung von Miss Pixie lesen, guck mal, hier ist was falsch geschrieben. So dass man als Hörer vielleicht auch, ich wäre zwar nie auf die Miss Shatner gekommen, weil man hört ja vorher nicht raus, zumindest habe ich nicht rausgehört, dass sie diesen Sprachfehler hat, aber es wird auch nicht erwähnt, dass in diesem Brief ein Rechtschreibfehler ist. Das wird erst jetzt irgendwie von Justus ganz komisch dargelegt.
Du hast recht, in älteren Folgen hätten sie gesagt, anscheinend hat der Autor von diesem Erpresserbrief oder was auch immer das ist, nicht so die Ahnung von Rechtschreibung. Das hätte man früher eingebaut. Das
genau.
Gar nicht
und man hätte den Sprachfehler vorher von Miss Shatner schon etwas verdeutlicht.
Irgendwie.
Denn der Hörer hätte nämlich einen kleinen Erfolg gehabt, hätte gesagt, Mensch, das wäre doch bestimmt die Miss Shatner gewesen und hätte ein bisschen, wäre an der Lösung des Falls ein bisschen beteiligt gewesen, aber das fällt hier voll weg.
Dass du als Hörer auch den Vorteil hast, mitzukombinieren,
genau.
Passiert dir nichts.
Ist hier wieder null.
Einfach ein Teller, auf den geschissen wurde, vor dir auf den Tisch gestellt und das musst du jetzt fressen.
Ja. Auch wenn deine Wortwahl die Fans wahrscheinlich wieder zur Entrüstung bringen wird.
Wir sind explicit.
Was heißt das?
Wir sind bei iTunes explicit. Das heißt Kraftausdrücke.
Ah, cool.
Was jetzt aber kein Freifahrtschein ist, ja?
Jetzt geht's los. Die Sendung verlängert sich jetzt um 20 Minuten. Jetzt kommt was mich in dem Moment richtig geärgert hat.
Mit dem Datenstick?
Ja, und zwar in dem Moment wundert sich mich irgendwie, also Justus konfrontiert sie halt mit der Pistole und mit dem Erpresserbrief und dass sie das halt war. Und die, wie kommst du darauf? Ja, ich habe hier den Datenstick mit der Videoaufzeichnung aus Mrs. Pixies Raum. Dachte ich, verdammt Justus, du raffinierter Fuchs, dass du überhaupt auf die Idee kommst, dir die Aufnahmen anzugucken, ist ja schon verrückt. Da wusste ich natürlich noch nicht, dass er blufft. Aber ich war da schon sehr, ach ja, auf einmal ist da eine Kamera mit bei, wo wir auch nicht dazu abgeholt werden, dass sie sich die Aufnahmen mal anschauen oder irgendwas. Auf jeden Fall fand ich die Stelle auch sehr schlecht. Ob geblufft oder nicht, hat mir an der Stelle nicht gefallen.
Gebe ich dir recht, es funktioniert beides nicht. Als Bluff am Ende ist es zu billig. Wenn es wirklich einen Datenstick mit Kameraaufnahmen gegeben hätte, die dann wieder einfach so aus dem Ärmel geschüttelt wären, funktioniert es auch nicht.
Genau, in der ganzen Folge nicht erwähnt, dass Mensch, recherchier doch mal nach den Aufnahmen oder guck doch mal, ob wir da irgendwas bekommen könnten, hätte man dann schon vorher erwähnen müssen, wenn es kein Bluff wäre. Als Bluff funktioniert es in meiner Wahrnehmung nun überhaupt nicht. Auch das Motiv ist nicht überraschend. Sie glaubt natürlich an die Kameraaufnahmen und knickt ein Ei und sagt, dass sie es war. Und das Motiv ist natürlich, ja, sie spielt sich hier immer so auf, hält sich für die Beste. Und da war es tatsächlich das Motiv, dass sie rausgraulen wollten. Aber hier sind wir ja nur bei dem Säureanschlag, immer noch nicht bei der Zeitreisenden. Die Aufklärung steht also noch aus.
Darf ich noch eine Sache dazu sagen?
Bitte.
Denn wir wissen ja inzwischen, dass sie in Hörweite an der Bar gesessen oder gestanden hat.
Stimmt, das müssen wir noch erwähnen.
Ja. Als die Mrs. Pixie laut jedem klargemacht hat, dass sie eine Zitrusfruchtallergie hat.
Was auch sehr konstruiert ist, weil sie müsste sich nicht so aufregen, weil sie ja nicht davon ausgehen darf, dass Peter das weiß. Allerdings ist es natürlich auch wieder ihre schauspielerische Allüre, dass sie sich über so eine Unaufmerksamkeit natürlich wieder ein bisschen aufspielt. Also okay.
Mir ist ihr Motiv, ehrlich gesagt, zu dünn. Weil zu sagen, du spielst dich mal so auf, du bist die alterne Diva, die denkt, sie ist die Beste. Dir wollte ich mal eins auswischen.
Eins auswischen ist gut. Das Leben entstellen.
Ja, nicht mal so. Wird dann gesagt, ist sie die Zweitbesetzung oder ist sie einfach nur eine Nebendarstellerin?
Nein, die Zweitbesetzung ist sogar dieser Roy. Das wird ja noch, das hatte ich mir notiert,
stimmt,
aber nicht erwähnt. Der Roy ist nämlich die Zweitbesetzung.
Ja.
Und deswegen wollte er nämlich die Miss Pixie ein bisschen sabotieren, dass er die Rolle bekommt.
Aber so wie das jetzt aufgelöst wird, haben die beiden den Plan nicht zusammen ausgetüffelt. Selbst das wäre noch origineller, wenn rauskommen würde, die stecken wirklich unter einer Decke. Aber sie allein wollte ihr nur mal eins auswischen und ihr zeigen, wie ekelhaft sie sich benimmt. Der Intendant, der zieht auch sofort die Konsequenzen daraus und sagt, das war wohl dein letzter Abend hier. Also, du kannst schon mal die Koffer packen. Und Cotta lässt dann noch brav die Handschellen klacken. Sehr gut, Jungs. Gut gemacht. Ich bring die Alte weg. Und das ist so wie so eine, auch nach einem Fließband, so eine Fließbandformel.
Ja, ja. Und in dem Moment, sagen wir mal so, hätte es ja schon zu Ende sein können, wenn da nicht noch die Zeitreisende wäre.
Genau, da ist ja unser titelgebender Vorfall.
Und da ist der Hörer natürlich erstmal begeistert, sagt, okay, die Nebenstory ist jetzt aufgelöst, war jetzt nicht so der Bringer, aber ich freue mich jetzt mal, wie das weitergeht mit der Zeitreisenden.
Die drei Fragezeichen verabreden sich mit der Mrs. Pixie für den nächsten Vormittag im Cotton Bay Motel. Und die Pixie soll sich bis zur Unkenntlichkeit maskieren. Und daraufhin sagt sie, ihr kennt mich, Jungs, mein Motto, einmal Profi, immer Profi. Und was jetzt kommt, da war ich wirklich ganz kurz davor, das Buch in die Ecke zu schmeißen.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, das war für mich die sympathischste und witzigste Stelle in dem Hörspiel. Tut mir wirklich sehr leid, Thomas, weil wenn ich das mal erklären darf. Also sie soll sich natürlich unkenntlich machen, damit sie nicht als die Schauspielerin erkannt wird. Also unauffällig. Sie soll unauffällig sein, dass sie sich da verstecken kann.
Ja.
Und als was kommt sie, Thomas?
Ja, Moment. Du darfst es gleich auflösen.
Ich zitter, Thomas. Ja.
Es kommt nämlich erstmal, entschuldige bitte, die Fahrt nach Anaheim. Die drei Fragezeichen sitzen nämlich noch alleine im Auto und besprechen nochmal so ein paar letzte Punkte, die Bob im Internet recherchiert hat. Finde ich irgendwie auch doof. Die Bibliothek kommt gar nicht mehr vor, oder? Es ist mir jetzt so...
Na gut, Internet, Thomas.
Ich weiß, wir leben nun mal im 21. Jahrhundert und jeder hat Internet in seiner Hosentasche. Aber irgendwie macht es doch auch den alten Flair aus.
Ja, richtig. Aber die lachen Miss Pixie aus, dass sie noch einen Anrufbeantworter mit Kassettenband hat, rennen aber selber noch in eine Bücherei. Passt auch nicht so ganz.
Ja, aber mir fehlt es ein bisschen. Weil das sind wirklich Elemente, die die Serie ausgemacht haben. Wobei ich jetzt auch nicht sagen möchte, dass es schrecklich ist. Aber früher steckte immer noch so ein bisschen Arbeit in der Recherche. Und jetzt macht er zwei Klicks, ja, habe ich gefunden. Ich gehe nochmal auf Toilette, du kannst ja selber gucken, Justus.
Seitdem sind die Folgen auch 40 Minuten kürzer, weil sie nicht mehr in der Bibliothek nachforschen müssen.
Oh, als ich die Folge gestern nochmal gehört habe in der Vorbereitung, so, dann gucke ich so rauf, da hatte ich 33 Minuten vorbei und dann ging die Folge noch 47 Minuten. Ich habe gedacht so, oh Gott.
Gut, für dich tut's mir echt leid, weil du wusstest ja schon die Auflösung der ganzen Sachen. Ich bin wirklich froh, dass ich die Notizen wirklich beim Einmalhören gemacht habe.
Jedenfalls sagt Bob auf der Fahrt nach Anaheim, dass er die Idee von Justus goldrichtig empfunden hat. Er hat ihm ja aufgetragen, er soll mal die beiden Namen Kurtz und McFerry miteinander verbinden und in die Suchmaschine eingeben. Daraufhin hat Bob eine Todesanzeige von dem Mr. Kurtz gefunden. Der verstarb nämlich vor 3 Wochen in einem abgelegenen Dorf in Schottland. Jetzt will Peter aber wissen, warum Bob mehr über Kurtz herausfinden sollte. Und sie fragen sich, wie denn die Mrs. Pixie auf den Tod, also auf die Nachricht von dem Tod von ihrem Ex-Mann reagieren wird. Das wird irgendwie jetzt alles so kurz besprochen.
Und ihnen fällt halt auf, dass sie Mr. Kurtz, also ihren Mann, generell überhaupt nicht erwähnt. Sie erwähnt halt immer nur von ihrer verschwundenen Tochter, aber nie von dem ebenfalls verschwundenen Ehemann.
Und das meinte ich ja vorhin, weil du ja vorgelesen hattest, dass er erst der Mann verschwunden ist und dann erst die Tochter.
Ja.
Dass das gar nicht so wirklich thematisiert wurde. Aber ja, klar, die hatten Eheprobleme. Die Musik, die da übrigens eingespielt wird, an die dich jetzt wahrscheinlich nicht mehr erinnerst,
nein,
war die Titelmusik von den Master of the Universe-Hörspielen, auch von Europa.
Ich hatte keine He-Man-Kassetten.
Gut.
Haben wir das auch.
Letzte Szene.
Ich erinnere nochmal, dass Miss Pixie sich ja verkleiden sollte, damit sie nicht als Schauspielerin erkannt wird. Sie soll aber natürlich unauffällig sein, damit sie dort sich aufhalten kann. Und sie kommt als Charlie Chaplin verkleidet. Das ist für mich schon wieder so ein bisschen, das hätte ich gerne als Fernsehserie gesehen, wie die drei Fragezeichen das Foyer oder die Rezeption betreten, das Foyer vom Hotel, kann man ja ruhig sagen,
ja.
Und dann sehen sie, oh Gott, ich glaube, ich sehe sie. Und dann sieht man sie als Charlie Chaplin da stehen. Ich hätte mich nass gemacht vor Lachen. Das wäre wirklich das Highlight dieser Folge gewesen, wenn ich das visuell vor mir gehabt hätte.
Also der
einzige, somit war es aber trotzdem guter Lacher für mich. Also in der Stelle habe ich mich kurz gefreut.
Der Einzige, der auch wirklich super reagiert darauf, ist Peter. Erstmal sagt er, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ja. Bob ist auch noch so dämlich, er fragt, glaubst du, das ist sie wirklich?
Ich glaube, ja, Bob kommt da nicht so gut bei weg in der Szene. Ich glaube, das von Peter ist an der Stelle auch nur improvisiert, weil er da das erste Mal im Skript liest, dass sie als Charlie Chaplin da steht und dann so raushaut, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich glaube, er ist vom Skript genauso begeistert gewesen wie wir in dem Moment.
Na, er geht ja dann auch zu ihr rüber und er spricht auch so leicht durch die Zähne. Guten Morgen, das ist ja wirklich eine super Verkleidung. Und sie dann, ich habe mir so eine Mühe gegeben.
Genau, sie hat sich voll ins Zeug gelegt und 100% gegeben.
Und sie wirkt da sowas von debil. Ja, wie gesagt, das war die Stelle, wo ich das Buch fast in die Ecke geschmissen hätte, weil ich dachte, ganz ehrlich, der Minninger, der will uns doch verarschen, oder?
Was ich auch witzig fände, wenn es so wäre.
Ja, aber das passt in sowas, in so eine Comedy-Serie, das passt super in eine Scrubs-Folge.
Ja, ja?
Wenn der Hausmeister zu JD sagen würde, und denk dran, du musst dich verkleiden.
Ja.
Und dann steht am Ende JD da und dann, ich habe mir so eine Mühe gegeben und kommt als Chaplin und der Hausmeister, nee, oder andersrum, Kelso steckt ihm $10 zu. Okay, hätte ich nie gedacht, sie haben gewonnen. Irgendwie sowas, ja? Das passt gut in so eine Serie.
Übrigens nach der Frage von Bob, ob sie es wirklich ist, haben die beiden anderen Detektiven ihn, glaube ich, auch ausgeschlossen. Er macht, glaube ich, ab der nächsten Folge nicht mehr mit.
Na, man, hast du nicht die Schere im Hintergrund gehört, wie Justus so von den Visitenkarten Bobs Namen abschneidet?
Ja, ich glaube, genau, man hört ja noch mal Hörspielen, ja, machen wir so. Ja. Bob ist raus. Ja.
Jetzt schneide ich das hier ab.
Jetzt werden wir albern.
Der Fahrstuhl öffnet sich. Mrs. McFerry erscheint.
Von der wir immer noch nicht wissen, wer das eigentlich ist.
Richtig. Und die drei Fragezeichen mahnen die Mrs. Pixie dazu an, sie solle sich erstmal im Hintergrund halten.
Charlie, bleib mal erstmal da hinten.
Genau. Während sie observieren.
Vor allem, sie wussten ja wirklich, oh Gott, wenn die Miss Ferry jetzt hier rauskommt und Charlie Chaplin hier im Foyer sieht, könnten wir auffliegen. Stell dich mal dahinter den Kleiderschrank.
Vielleicht sollte man an dieser Stelle nochmal erwähnen, es ist jetzt, glaube ich, 11 Uhr oder keine Ahnung, und die drei Fahrzeuge wussten ja, dass sie um diese Zeit im Foyer erscheint, weil sie mit wem sich jetzt trifft? Der Erpresserin am Telefon?
Dem Erpresser, man weiß ja das Geschlecht noch nicht.
Conchita.
Verrückt.
Und die unterhalten sich kurz nach dem Motto irgendwie, ich habe gute Arbeit gemacht und jetzt kriege ich hier noch Geld, keine Ahnung. Und da gehen sie dazwischen, die Jungs, mit dem Satz, wir sind ihnen auf die Schliche gekommen. Und dann gibt es noch so ein kleines Geplänkel irgendwie. Ich erinnere nochmal daran, dass Mrs. McFerry am Telefon gesagt hat, ich habe sie fürstlich entlohnt.
Ja, und wie viel? $50 hat sie tatsächlich bekommen.
Ja, die Conchita hat Blut geleckt.
Und diese Hexe wollte jetzt das Doppelte rausschlagen.
Ich wollte gerade sagen, die Conchita hat Wurst geleckt. Aber sie hat Blut geleckt. Und sagt, dafür kann ich mir doch nochmal einen 50er für kosten lassen.
Also was hier für Unsummen, also man merkt wirklich, dass wir wirklich in der tiefsten kriminellen Unterwelt uns befinden, was hier für Unsummen bewegt werden, ja?
Und pass auf, Justus Jonas, der im Ameisenmensch komplett alles alleine aufgelöst hat, der löst jetzt auch den Toilettentrick auf.
Verrückt.
Was noch eine größere Leistung ist. Und es war so gewesen, das Mädchen ist auf der Herrentoilette verschwunden und Conchita hat die Jungs in die Damentoilette geschickt.
Und währenddessen Verrückt, also so eine ausgeklügelte Technik, die da angewandt wurde, konnte das Mädchen wie bei einer Choreografie aus der Damentoilette verschwinden.
Und sich im Putzschrank
verstecken. Aus der Herrentoilette verschwinden und sich im Putzschrank, den ja genau. Conchita schon vorher aufgemacht hat, verstecken.
Geil, oder? Das sag ich. Also wirklich Standing Ovations an dieser Stelle. Ein Masterpiece an kriminologischer Arbeit. Respekt, Justus Jonas.
Ja, und das, obwohl Justus wirklich nie mit Anfängern zu tun hatte hier.
Jetzt
Conchita ist schon lange im Toilettengeschäft.
Jetzt stößt Mrs. Pixie dazu, denn sie erkennt die Mrs. McFerry als ihre Tochter Aurora wieder. Natürlich um 32 Jahre gealtert, denn es sind ja inzwischen 32 Jahre vergangen, seit Aurora verschwunden ist.
Also jetzt ist es raus, Mrs. McFerry ist die Tochter von Mrs. Pixie, die wahrscheinlich, die Mrs. McFerry ist wahrscheinlich auch erstmal ein bisschen überrascht, dass sie da von einem Charlie Chaplin angesprochen wird. Wird hier aber gar nicht weiter erwähnt. Ich glaube, sie kommt einfach dazu und das... Sie fragt gar nicht, warum ihr meine Mutter als Chaplin verkleidet. Das ist für mich ja auch witzig. Vor allem, es kommt ja nachher die Szene in dem Hotelzimmer die ganze Zeit. Und ich muss die ganze Zeit daran denken, dass die Mrs. Pixie da sitzt und als Charlie Chaplin verkleidet ist.
Das einmal wird es erwähnt. Und das, zwar von der pfiffigsten Person vom ganzen Hörspiel. Da kommen wir aber gleich zu. Ja, Justus sagt, es wäre wohl besser, wenn wir ihr Zimmer 307 aufsuchen. Währenddessen macht sich Conchita aus dem Staub. Das übergeht Justus aber, weil er sagt, ach, die
brauchen wir eh nicht mehr.
Die Aurora ist sehr gereizt, als sie in ihrem Zimmer ankommen. Und Peter ist dann auch sauer auf sie. Und dann so, sagen Sie mal, was ist mit Ihnen los? Weil sie sagt, kommt, macht schnell, ich habe keine Zeit. Genau, und Peter sagt dann, sind Sie jetzt wirklich die Tochter oder nicht? Und Bob sagt so, guck sie dir doch mal genau an. Dann siehst du die Ähnlichkeit. Und Justus fragt dann noch, na, wollen Sie Ihrer Mutter nicht mal einen Platz anbieten? Und das fand ich super, wie sie so ganz trocken sagt, setz dich, Mom.
Ja. Na gut, also ich glaube, da sollte man tatsächlich auch merken, dass Spannungen zwischen den herrschen. Wir kommen ja nachher auch auf das Motiv zu sprechen, was ich auch, viel passiert hier auch nicht, weil ich habe auch keine Notizen zu dieser Szene gemacht, weil was passiert denn hier noch merkwürdig? Es wird halt aufgeklärt, dass das kleine Mädchen, was hier öfters aufgetaucht ist, natürlich die Enkelin von der Miss Pixie ist. Und natürlich genauso aussieht wie Miss McFerry, als sie 12 war. Aber wirklich genau. Das Kleid hat sie natürlich auch noch 32 Jahre lang aufgehoben, um für diesen Gag bestens ausgerüstet zu sein. Es heißt also, Mrs. McFerry hat diese Tochter in ihrem Kleid öfters mal auftauchen lassen, um was eigentlich? Jetzt kommt nämlich das Motiv.
Es ist schön, dass du das alles erwähnst, denn das Motiv war...
Genau.
Mr. Kurtz nahm seine Tochter Aurora mit auf eine Reise, die sie nie bereute. Das erzählt die Mrs. McFerry. Und es gab viel Streit zu Hause und es war für Aurora die Hölle. Das wirft sie auch ihrer Mutter Mrs. Pixie vor. Sie hätte ihren Vater ja nie ernst genommen und seine Arbeit auch nicht gewürdigt. Eifersüchtig auf ihn war sie auch, weil er ein erfolgreicher Atomphysiker war. Und als Justus dann sie anspricht, bleibt sie auch wirklich bei ihrer Zeitreisegeschichte.
Genau, und da glühen schon wieder die Ohren des Hörers, weil er denkt, verdammt, das wird jetzt gleich aufgeklärt. Ja. Was ist da los? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Justus einfach da geht, ohne diese Sache aufgeklärt zu haben. Oder zumindest, was er ja gerne macht, Mrs. McFerry zu belehren, dass sowas gar nicht geht. Also man ist immer noch voller Spannung
dabei. Aber wie er es macht. Er ist nun mal ein Realist. Er glaubt nicht an Übernatürliches und auch nicht an so einen Quatsch. Deswegen... glaube ich, lächelt er so ein bisschen süffisant und sagt, naja, wir alle wollen uns ja unsere Träume und Gedankenspiele bewahren. Er sagt da mehr oder weniger, wahrscheinlich, als sie noch so jung waren, hat ihr Vater ihnen das immer wieder erzählt, dass sie einfach daran geglaubt haben. Dass der Vater wahrscheinlich gesagt hat, ich nehme dich jetzt mit auf eine Zeitreise. Im Endeffekt hat er das Kind eigentlich entführt und ist damit in ein anderes Land gezogen.
Sogar nach Europa, irgendwie in...
Nach Schottland.
Nach Schottland, genau.
Ja.
Und da denkt man natürlich auch erst, wenn die Mrs. McFerry von der Reise spricht, die sie nie bereut hat, dass es halt die Reise nach Europa oder nach Schottland war. Und da denkt man natürlich nicht an Zeitreisen. Erst als sie dann erwähnt, na doch, das ist, ich rede hier von einer Zeitreise, denkt man, okay, die ist immer noch dabei.
Und hier kommt jetzt wieder, was eingangs auf dem Klappentext stand, was auch ganz wenig im Hörspiel thematisiert wurde, aber so prominent da drauf steht. Der musste sich ins Ausland absetzen, der Mr. Kurtz, wegen den Diebstählen an dem Institut, weil er sich ja quasi selber eine Forschungsstätte eingerichtet hat und das CIA ja auch hinter ihm her war.
Ja.
Und lustig finde ich, dass die Aurora immer noch damit droht, einen Zeitsprung mit ihrer Tochter jetzt gleich zu wagen.
Ja.
Und irgendwas, ich habe mir das nicht notiert, ich glaube, die probieren ihr dann so ein bisschen ins Gewissen zu reden, was sie ihrer Mutter angetan hat. Und dann sagt sie, Oh, wer mit sentimental? Da bist du bei mir an der falschen Adresse.
Genau, das sagt sie zwar aufgrund dessen, dass wir doch jetzt hier alle zusammensitzen und sie doch jetzt wieder den Kontakt zu ihrer Mutter aufnehmen könnte und dass sie doch schön wäre, wenn, gerade weil sie jetzt auch eine Enkelin hat, dass sie wieder eine Familie wären. Dann kommt sie mit dem sentimentalen Spruch.
Und das ist typisch André Meininger. Mir ist aufgefallen, in den Büchern und Skripten von André Meininger sind immer ganz viele Charaktere, ja, die haben so eine Arschloch-Moves. Die sind einfach eklig, so, und ich weiß nicht, man sagt doch immer, schreib über das, was du kennst.
Er ist nur von Arschlöchern umgeben.
Nee, ich glaube, und jetzt mache ich mich bestimmt unbeliebt, ich glaube, dass André Meininger privat auch so ein Mensch ist, der sehr sarkastisch ist und auch so ein bisschen verletzenden Wortschatz mit sich führt.
Ja gut,
und einfach so ein bisschen eklig ist.
Das ist jetzt aber eine falsche Schlussfolgerung, weil er schreibt ja auch durchaus sympathische Charaktere.
Boah. Wer in diesem Hörspiel war für dich sympathisch?
Nee, für dich, die Schauspielerin.
Die Schauspielerin verkörpert die Rolle, aber die hat doch Meininger nicht geschrieben. Meininger hat die Rollen geschrieben. Aber die Schauspieler, die kommen, die werden ja dann wahrscheinlich entweder von der Frau Körting ausgesucht oder weiß ich nicht, wer da noch in Europa.
Die Rolle fandst du aber trotzdem eklig von ihr.
Von wem jetzt?
Na, von der Miss Pixie.
Im Buch fand ich Mrs. Pixie auch nicht gerade sympathisch.
Aber wir sind schon fast beim Fazit. Lass uns mal erstmal das Hörspiel aufklären.
Ja, auf jeden Fall, durch den Tod von Mr. Kurtz kamen wohl wieder die ganzen alten Gefühle bei Aurora hoch, weshalb sich dieser Gedanke an Rache an ihrer Mutter manifestiert hat. Und jetzt kommt das, was du gerade eben erklärt hast, dass sie ihre eigene Tochter dazu benutzt hat, der Mutter einzureden, dass es diese Zeitreisen wirklich gibt und gab. Jetzt kommt die Tochter rein. Angela heißt die. Mrs. Pixie ist davon sehr begeistert. Sie freut sich, ihre Enkelin zu sehen. Und die Angela, die reagiert auch ganz cool und sagt, Oma, wieso siehst du denn aus wie Charlie Chaplin?
Genau, an der Stelle fand ich die Tochter unfassbar sympathisch.
Ja.
Übrigens wird die auch nochmal erwähnt, dass sie wirklich der Aurora wie aus dem Gesicht geschnitten aussieht mit 12.
Mhm.
Dass man als Hörer auch nochmal daran erinnert wird, dass sie wirklich, dass der Trick natürlich so klappt, wenn sie genau so aussieht.
Genau, und die Mrs. Pixie, die freut sich, wie gesagt, einen Bollerwagen und würde auch so gerne Zeit mit ihrer Enkelin verbringen. Aber Aurora, die wirkt das so ein bisschen ab, indem sie so in die Hände klatscht und sagt, ja, dafür ist ja doch später Zeit. Und anscheinend kam Angela gerade vom Schwimmen, denn sie fordert ihre Tochter auf, sie möchte sich bitte ins Bad begeben und sich die Haare föhnen, was die Angela auch macht. Dann wird aber auch noch von Mrs. Pixie gesagt, ich würde so gerne mit euch Zeit verbringen und das alles nachholen. Und sie sagt dann so ein bisschen schwer seufzend, ich denke darüber nach, Mom. Ja, und das macht die Mrs. Pixie überglücklich. Also die ist jetzt schon, die bedankt sich ganz artig bei den drei Fragezeichen, dass sie das nie gedacht hätte. Und anscheinend, ich glaube, sie verlässt jetzt schon den Raum, weil sie scheint nicht das mitzukriegen, was jetzt passiert. Die Angela ruft ihre Mutter und Aurora geht zu ihr ins Bad. Und da wird Justus stutzig. Und dann geht er hinterher. Und dann öffnen sie die Badezimmertür. Der Föhn läuft noch im Hintergrund. Aber die beiden sind verschwunden. Jetzt kann sich das keiner erklären, wie aus diesem kleinen Badezimmer die beiden verschwunden sind. Peter glaubt auch wieder an die Zeitmaschine. Und zum zweiten Mal tut Justus das albern ab. Aber Antworten habe ich auch keine.
Und Ende. Denn kommt ja noch eine Musik, also ich hatte noch nicht sofort begriffen, dass hier zu Ende ist, weil es kommt ja noch eine Musik, wo ich dachte, na, die klingt aber extrem nach Abspannmusik. Gucke so auf mein Display und denke tatsächlich, in 12 Sekunden ist die Folge zu Ende. Ja, ich dachte, ich saß denn da und dachte so, das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Zumal es auch ein extremer Stilbruch ist, weil ich glaube, es ist die einzige Folge, die ich kenne, wo eine Sache nicht aufgeklärt wird.
Es gibt
oder wo ein offenes, es ist ja kein offenes Ende, es ist ja bloß, es ist ein Ende, man weiß halt bloß nicht, was passiert ist. Ein offenes Ende wäre, wenn man noch weitere Schritte erwartet, was in dem Fall nicht der Fall ist.
Weißt du, was es sein soll? Es soll ein augenzwinkerndes Ende sein, was wieder die Möglichkeit offen lässt, auch wenn die drei Fragezeichen immer ganz rational sind, am Ende alles erklären können. Ist jetzt hier etwas passiert, was sie nicht erklären können? Gleichzeitig hält man sich damit die Hintertür auf, vielleicht gibt es ja doch Zeitreisen. Nur finde ich das an dieser Stelle sowas von deplatziert und eine Beleidigung dem Hörer gegenüber und auch dem Buchleser, weil das für mich so ein ganz billiges Ende ist.
Ist ein ganz billiges Ende, zumal ich es nicht zu Justus, Peter und Bob passt, dass sie die Sache auf sich beruhen lassen nach dieser Sache. Ich glaube, Justus würde dieser Sache nachgehen bis zu seinem Tod.
Ja.
Bis entweder bewiesen ist, dass es Zeitreisen gibt, oder er die Sache aufgeklärt hat, wie die aus dem Bad verschwinden konnten. Ich glaube nicht, dass der, ach naja, jetzt sind die weg. Na komm, packen wir unsere Sachen, Jungs. Gehen wir in die Zentrale, packen wir einen Fall zum Archiv und morgen gehen wir wieder schwimmen.
Es passt nicht zu drei Fragezeichen, gebe ich dir vollkommen recht. Auf der anderen Seite denke ich mir auch so, okay, Mrs. Pixie, wenn die jetzt mitkriegt, die sind schon wieder verschwunden, dann kriegt die doch einen Herzinfarkt, oder?
Vor allem, die ist ja rausgegangen und dann kommen die drei Detektive raus. Mensch, Mrs. Pixie, wir müssen Ihnen was sagen. Wir haben uns ja beauftragt, aber es ist irgendwie...
Wir haben ein Problem.
Wir haben jetzt aber auch keine Lust mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Mir steht die Scheiße mit den Zeitreisen bis hier. Die sind jetzt nämlich schon wieder verschwunden und jetzt sind wir aus der Sache raus.
Apropos Zeitreisen. Diese ganze Thematik mit der Zeitreise und generell, was der Klappentext uns probiert hat, schmackhaft zu machen, ist durch die Umsetzung für mich komplett in die Hose gegangen. Also das, was einem die Hülle versprochen hat, ist hier überhaupt nicht eingetroffen. Wir haben eigentlich zuerst, ähnlich wie beim Poltergeist, hast du am Anfang so einen Fall, der im Theater spielt. Du wirst eigentlich wieder auf eine ganz andere Fährte geschickt.
Aber bei weitem nicht so lange und so langweilig wie beim Poltergeist.
Ist ja richtig, aber eigentlich wird dir am Anfang so ein bisschen das Gefühl vermittelt, im Buch zieht sich das noch mehr in die Länge.
Okay, ich glaube, das kann gut sein.
Ja, da sind es, glaube ich, die ersten 40 Seiten, wo die nur im Theater sind. Du hast das Stück, dann werden irgendwelche Verdächtigen schon mal eingeführt, hier die Mrs. Shatner und der Mr. Firehouse, oder wie der heißt, dann Mrs. Pixie selber. Die nämlich behauptet, pass mal auf, ich werde hier gemobbt, ich werde hier von meinen Mitgliedern irgendwie nicht ernst genommen, die wollen mich am liebsten raushaben. Da habe ich gedacht, okay, was hat das jetzt mit Zeitreisen zu tun? Okay, dann kommt irgendwann das mit der Tochter. Dann recherchiert Bob und dann kommt zum ersten Mal diese Zeitreisethematik, wo ich denke, cool, da können sie was draus machen. Aber wir haben im Endeffekt nur diesen einen Auftritt mit dem Mädchen, was auftaucht, wo sie denken, Mensch, das ist ja die Tochter hinterher. Ja, und dann eine ellenlange Szene vorm Klo.
Die ist wirklich nervig.
Die ganz viel Spannung rausnimmt.
Ja, die ist nervig, zumal man auch weiß, na gut, jetzt ist sie natürlich schon längst weg, wo auch immer. Es kommt aber noch die Sache mit dem Foto und dem Wochenblatt, die wieder ein bisschen Spannung aufkommen lässt, finde ich an der Stelle. Aber über die Auflösung brauchen wir nicht zu reden. Zumal fändest du es eigentlich besser, wenn die Auflösung einfach so geblieben wäre und die Sache mit dem Bad am Ende nicht gewesen wäre, dass die aus dem Bad verschwinden?
Ich meine, ich sag mal so, nach 200 Fällen ist es ja sehr schwer, glaube ich, neue Fälle für die drei Fragezeichen sich auszudenken und umzusetzen. Ich will diese Aufgabe gar nicht haben, bin ich ganz ehrlich. Wobei ich auch immer noch zwischen Büchern und zwischen Hörspielen unterscheide. Weil für mich können die Bücher noch, von mir aus noch 20 Jahre laufen, weil das ist ja wie wenn ich eine Donald Duck-Geschichte lese. Da ändert sich ja nichts. In den Hörspielen habe ich jetzt aber seit 40 Jahren die gleichen Sprecher, wo ich genau weiß, das wird nicht ewig so gehen. Worauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus? Vielleicht wäre das Ende versöhnlicher gewesen, wenn die sich wirklich vertragen hätten, weil mir einfach dieses Ende, dass sie am Ende aus dem Badezimmer verschwinden und man denkt, vielleicht ist es doch eine Zeitreise, ich kam mir verarscht vor, weil das nicht zur Serie passt.
Mhm.
Das meine ich damit.
Vor allem ist es ja auch gar nicht nötig für die Folge, weil die Aufklärung lag ja nun mal schon mal auf dem Tisch. Da hätte man jetzt nicht, gut, man hätte noch halt stehen lassen können oder stehen lassen müssen, dass sie halt verrückt ist, immer noch an Zeitreisen glaubt.
Ja.
Das finde ich ja schon mysteriös genug, wenn das nicht aufgeklärt wäre, warum die immer noch an Zeitreisen glaubt.
Was ich viel interessanter finde, ist eigentlich der psychische Hintergrund, auch wenn ich weiß, dass Herr Minninger das niemals so konzipiert hat. Wir gehen jetzt mal davon aus, es gibt keine Zeitreisen. Die schnappt sich wahrscheinlich ihre Tochter und springt mit ihr aus dem Fenster. Weil sie keinen Bock hat, sich ihrer, nicht in den Tod, sondern...
Ach so, wie Eugenie auf die Marquise.
Genau.
Dann,
die suchen das Weite.
Ja.
Wo ich mir denke, okay, das heißt also, Aurora will sich auf keinen Fall ihrer Vergangenheit stellen. Selbst das fände ich interessanter.
Ja.
Aber das wirkt so bemüht, was er uns da am Ende vorsetzt.
Also wie gesagt, der größte Knackpunkt ist für mich halt, dass für Justus der Fall auf jeden Fall weitergegangen wäre. Weil der geht jetzt nicht einfach zurück und sagt, na gut, abgeschlossen, Jungs. Und darum schulden uns die drei Detektive für diese Sache noch eine Aufklärung.
Was ich aber noch viel schlimmer finde, jetzt dieses ganze Ende mit der Zeitreise geschenkt, da wo ich mir denke, gut, du hättest eine gute Zeitreisethematik machen können, hast du in den Sand gesetzt, Pech gehabt. Aber diese konstruierte Scheiße mit den Zitrusfrüchten, mit der Wasserpistole, weil da irgendein Ensemblemitglied missgünstig ist, wo ich so denke, das hast du doch nur eingefügt, damit du die Seitenzahlen füllen kannst, fand ich viel schlimmer. Also das war für mich so konstruiert und gewollt.
Na, vor allem, dass auch wirklich mit dem Zeitreisethema ja auch überhaupt nichts zu tun hat. Das ist ja eine Nebenstory, die dort vor sich hinläuft, weil da geht's ja wirklich, da hat ja die Miss Pixie am Anfang gar nicht so Unrecht gehabt, dass ihr die Leute dort
aber es harmonisiert nicht. Nee. Das sind so zwei verschiedene Sachen, die so nebeneinander laufen, aber nicht ineinander fusionieren.
Ja. Und wird dann am Ende alles in einen Topf geworfen mit der Aufklärung halt und dann zack.
Ja, du hast im Prinzip zwei Auflösungen. Das ist einmal die Auflösung, wer hat das Säureattentat vollführt, und die zweite Auflösung, was hat es mit der Tochter auf sich und den Zeitreisen. Ich habe jetzt zum Beispiel letztes Mal mit Benjamin die ganz, ganz aktuelle Folge Die Legende der Gaukler besprochen. Und da war es dann auch so, da sind so mehrere Episoden, die quasi aneinander nebenher laufen. Und dann gibt es eine Auflösung und dann nochmal eine. Und das ist für mich kein Hörgenuss, das macht mir keinen Spaß.
Das ist ja heute in Serien eigentlich auch immer so, dass es immer eine Story A und eine Story B gibt. Story A ist die Hauptstory, meist mit den Hauptcharakteren. Und Story B läuft ja auch im Hintergrund so ein bisschen, sind meistens belanglosere Stories, aber laufen halt so nebenbei. Wahrscheinlich wollen die Autoren hier auch versuchen, pro Folge immer irgendwie zwei Handlungsstränge nebeneinander laufen zu lassen, was für mich aber nicht funktioniert.
Aber für mich ist die Folge auch total harmlos. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass sie mega spannend war. Ich freue mich, wenn du sagst, da wurde immer sowas wie Spannung suggeriert oder aufgebaut. Empfand ich nicht so. Ja, ich bin im Vorteil oder im Nachteil, weil ich das Buch gelesen habe und genau wusste, was passiert. Wobei ich eine Sache sagen muss. Ich habe mich nach dem Konsum des Buches furchtbar aufgeregt und gedacht, was war das? Also ich habe wirklich bereut, mir das Buch gekauft zu haben. Und wie ich eingangs erwähnt habe, nach 6 Jahren denke ich, ach, lies mal wieder ein Drei-Fragezeichen-Buch. Dann habe ich es zurück ins Regal gestellt und gedacht, na gut, ich glaube, ich habe die letzten 6 Jahre nichts verpasst. Auf der anderen Seite, als ich das Hörspiel gehört habe und genau wusste, was auf mich zukommt, habe ich so gedacht, ach Mensch, das ist ja gar nicht so schlecht umgesetzt für das, was es ist. Das Hörspiel hat mir auf eine gewisse Weise sogar Spaß gemacht. Da habe ich wieder selber meinen eigenen Verstand gezweifelt, weil ich so das Buch verteufelt habe und das Hörspiel sogar noch als halbwegs gelungen bezeichnen würde.
Ähnlich also wie bei Grusel auf Keppel Castle.
Genau, da hat ja Minninger in meinen Augen das Beste aus dieser vermurksten Buchvorlage geholt.
Genau, da war er, der Autor des Buches war ja da ein anderer.
Marco Sonnleitner, genau.
Genau, und hier war ja das Witzige, dass er ja sowohl Buchautor als auch Skriptautor war.
Ja, aber hier, die Story wird nicht besser beim Hörspiel.
Aber es wird besser umgesetzt durch die Sprecher.
Genau, ich finde, die Sprecher holen das Beste bei raus. Also jetzt die drei Fragezeichen-Sprecher, die brechen sich jetzt auch keinen Zacken aus der Krone. Das ist so routiniertes Runterleiern. Wie gesagt, ich fand die Mrs. Pixie-Sprecherin ganz gut. Ich habe mich über Lutz McKenzie gefreut, der ist nie verkehrt. Ja, jetzt die Mrs. Shatner war halt dabei. Ob jetzt eine Eni von der Maiklocke ist, einen Nebensatz ins Mikrofon brabbelt oder nicht, ist mir auch scheißegal.
Mir dann nicht, das müssen wir nochmal anhören, dieser Hesser.
Tante Mathilda, souverän
wie immer. Großartig, ja.
Und das war's eigentlich schon. Es gibt, auch wenn die Sprecherliste so lang ist, es sind alles nur kleine Nebenrollen. Zum Beispiel der euphorisierte Reporter.
Ja, die Putzfrau fand ich auch ganz furchtbar.
Oh
die
ja. Putzfrau. Das war für mich der auditive Tiefpunkt.
Sehr anstrengend.
Ja. Dieser Stereotyp, wie du schon gesagt hast, der da so benutzt wird, das hat mich auch aggressiv gemacht. Mhm. Sowohl im Buch als auch im Hörspiel, weil für mich passt diese Rolle nicht rein. Und deswegen gebe ich als auf einer Skala von 1 bis 10 diesem Hörspiel eine 4.
Oh, da bist du ähnlich wie ich, weil ich habe mir überlegt, ich kann diese Folge auf keinen Fall schlechter bewerten als Poltergeist.
Scheiß Poltergeist.
Ich erinnere mich aber nicht mehr, was ich Poltergeist für Punkte gegeben habe.
4 oder 3? Ich glaube, eine 4, weil Bamin hat ihm auch eine 4 gegeben.
Echt?
Poltergeist war, glaube ich, auf Niveau wie Phantomsee.
Dann muss ich tatsächlich Zeitreisen eine 5 geben.
Es kann aber sein, dass du 3 gegeben hast. Ich kann mich nicht erinnern. Hör dir doch mal unsere Podcasts an.
Muss mir die Podcasts unbedingt mal anhören, die wir machen. Einigen wir uns darauf, sollte ich Poltergeist eine 3 gegeben haben, gebe ich den hier eine 4. Sollte ich Poltergeist eine 4 gegeben haben, gebe ich dem hier eine 5. Auf jeden Fall ein Punkt besser als Poltergeist.
Mhm. Wie gesagt, als Hörspiel ist es mal ganz nett, aber es landet definitiv nicht im Schrank der Lieblingsfolgen.
Nein, das definitiv nicht. Willst du auch kein zweites Mal hören, nur um irgendwann Glöckchen.
Ach, so, irgendwas anderes gesagt. Irgendwas gesagt. Ich muss nochmal hören.
Na, die Hessa hier. Wo taucht die auf?
Ganz am Anfang.
Da muss ich ja, guck mal, Leute, ja. Da muss ich gar nicht viel hören. Ja. Genau. Höre ich mir die Eni an und dann ist die Sache für mich gegessen hier mit der Zeitreisenden.
So, Olli, ich habe dir was versprochen. Wir haben ja jetzt eine relativ aktuelle Folge besprochen.
Ja.
Jetzt muss ich dich fragen, bist du noch dabei? Oder sagst du jetzt, tut mir leid, Thomas, aber ich glaube, ich hätte nach Poltergeist wirklich aufhören sollen?
Hattest Angst gehabt, als ich dir gestern geschrieben habe, nachdem ich es gehört habe, Thomas, wir müssen reden?
Ich habe gedacht, du ziehst heute richtig vom Leder ab. Aber das ist ja noch...
Ich habe mich schon ein paar Mal, also ich glaube, ich habe die drei Fragezeichen in dieser Aufnahme hier schon als Volltrottel bezeichnet. An alle Fans, bitte seht's mir nach.
Du hast den Phantom sie als Lümmel und Volltrottel bezeichnet.
Okay.
Und das ist Folge 2.
Ja. Ich bin auch irgendwie mit dieser Folge, auch heute bin ich irgendwie nicht grün geworden mit dieser Folge. Ja,
das ist schade. Vielleicht solltest du einfach mal nüchtern herkommen.
Ich weiß nicht, dann gib mir bessere Folgen.
Jetzt kommt's ja, ich habe ja angekündigt, du darfst dir fürs nächste Mal eine Folge aussuchen.
Oh. Das muss ich aber jetzt nicht sofort machen.
Nee, wir müssen ja auch ein bisschen Spannung für die Hörer. Es ist ja doof, wenn wir es jetzt schon ankündigen. Das machen wir gleich, wenn das Mikrofon aus ist.
Ich glaube, ich weiß schon eigentlich. Ich sag's aber noch nicht.
Sehr gut. Und wir bedanken uns wie immer für eure Aufmerksamkeit. Wir sind hier durch für heute. Ich würde jetzt gerne eine Zeitreise machen, um die Aufnahme von diesem Podcast zu verhindern.
Ja, der Hammer, hast du alle Möglichkeiten. Ich wäre auch dafür.
Ja. Also, wir hören uns das nächste Mal bei einer neuen Folge Die Zentrale. Macht's gut. Thank you.